Meine Damen und Herren, The Peckham Talks. Mit mir, Christopher M. Peckham. Ich begrüße den Schauspieler, Musiker, Autor. Er ist so vieles. Tausendsassa steht auf seiner Webseite. Das Tausendsassa, Nick Wilder, in meiner Sendung. Lieber Nick, ich grüße dich.
Das Tausendsassa. Jetzt wird auch schon bei dir gegendert. Das Tausendsassa.
Ja, klingt wie so ein Tierchen, das Tausendsassa.
Ja, ja, Tausendfüßler. Wo steht das auf meiner Webseite, Tausendsassa?
Ja,
auf der Fanpage-Seite Fanpage-Seite, ja. Ja, ich würde von mir nicht behaupten, ich bin ein Tausendsasser.
Ja. Naja, aber so ein bisschen, wenn man über deine ganze Biografie schaut und auch so ein paar Interviews sich anhört und alles, was du so erlebt hast, kann man dich schon ein bisschen so bezeichnen. Du bist ja wurdest als Klaus Wilder geboren, gell?
Mhm. Auf der Insel Fehmarn.
Das ist eigentlich fast du lebst ja auch in Amerika, du hast ja sehr viel mit Amerika auch zu tun. Das ist ja fast eine glückliche Fügung, dass man das so amerikanisieren konnte, oder, diesen Nachnamen?
Ja, das passierte damals, da war ich, wie alt war ich? Da war ich schon mittlerweile 40, bin ich ja nach Hollywood gegangen, habe meinen Windstoffladen in Fort Lauderdale verkauft und brauchte einen Agenten und bin dann in diese Stadt Los Angeles, weil ich in Los Angeles anfangen wollte mit meiner Schauspielkarriere, wenn es dann überhaupt zu einer Karriere kommen würde. Und habe dann mehrere Agenten getroffen, hatte dann endlich einen, der mir sympathisch war und ich eben wohl auch. Und der hat mich genommen und meinte dann aber, Klaus Wilder, no, that's a no-go. Wilder is good, but Klaus, Santa Claus, geht gar nicht. Und dann wollte ich natürlich unbedingt, dass der mich nimmt. Und da fiel mir ein, mein Großvater, Urgroßvater, hieß Nikolaus. Und er war Nicholas Wilder. Ah, und dann sagt er, we're gonna abbreviate it, shorten it, Nick Wilder. Und dann hatte ich meinen Namen weg. Das war eine Sache von 5 Minuten und ein schneller Wechsel.
Ja, ich finde, das ist ja eigentlich ein ganz spannender Name. Wie haben das denn eigentlich Leute oder auch aus der Branche, aus der Medienbranche dann in Deutschland aufgenommen, wenn du gesagt hast, mein Name ist Nick Wilder, das ist ja sehr amerikanisch und es ist ja auch ein sehr plakativer Name. Gell? So, haben die dann haben die dich dann auch ernst genommen mit dem Namen? Weil hier in Deutschland, glaube ich, reagiert man anders auf den Namen als in Amerika, oder?
Also es war merkwürdig, ich bin so oft in Deutschland, wenn ich dann in Deutschland war, auf Englisch angesprochen worden, weil die immer dachten, ja, Nick Wilder, das ist irgendwie ein amerikanischer Name. Und ich hatte neulich...
Das klingt auch ein bisschen wie eine Comicfigur, weißt du? Könnte auch eine Comicfigur sein.
Könnte alles Mögliche sein, aber sehr amerikanisch, wie gesagt, ja. Ich hatte jetzt neulich eine witzige Begebenheit hier in dem Hotel, in dem ich gerade wohne, in Bad Segeberg. Mhm. Da hat es geregnet und strömender Regen und da war noch eine Parklücke frei und ich wollte mich da reindrängen und hinter mir ist jemand mit dem Auto und es war nachts um 2 und es regnet und strömt. Ich denke, oh, hoffentlich, Kollege, bleib mal ruhig, ich schaffe das schon irgendwie. Auf einmal klopft es gegen das Fenster und ich sehe eine Polizeiuniform und ich mache die Scheibe runter, ich sage, moin, Sie haben das Auto hinten berührt. Ich sage, nee, glaube ich nicht. Und dann wir raus im strömenden Regen geschaut, ja, Papiere, Führerschein, amerikanischen Führerschein, ja, was machen Sie denn hier? Ich sage, ja, ich wohne in dem Hotel hier. Wieso haben Sie amerikanischen Führerschein? Ich wohne seit 45 Jahren in Amerika. Wieso sprechen Sie denn auch so gut Deutsch? Sagt er. Ich sage, ja, ich spreche auch Plattdeutsch, wir können auch auf Plattdeutsch weiterreden. Ja, aber Sie haben italienisches Auto. Ich sage, ja, das gehört meinem Schwiegervater, der ist aber schon tot. Es wurde immer komplizierter. Der hat einfach gesagt, ist gut, alles gut. Keine Schramme am Auto.
Okay. Ja, du bist sozusagen ein Weltenbürger, ja, kann man sagen.
Ja, meine Frau ist ja aus Südtirol, deswegen das italienische Auto zur Erklärung für die Zuhörer jetzt.
Mhm. Es klingt spannend auf jeden Fall. Und das, weil du jetzt eben sagtest mit Bad Segeberg, da spielst du momentan bei den Karl-May-Festspielen den Bösewicht, gell? Das gibt es noch bis September, habe ich jetzt gelesen. Mhm. Machst du das?
Bis
8. September. Machst du das zum ersten Mal dort?
Mhm.
Wie ist das so? Ist das was anderes? Hast du viel Theater schon gespielt in deinem Leben?
Nee. Nee, also meine Frau ist ja eine Theaterratte, die ist ja schon mit 14,5 auf den großen Bühnen gestanden, in Italien, in Österreich und Deutschland. Für mich ganz neu, ich habe mit meiner Frau zusammen mal Theater gespielt, ein Zwei-Personen-Stück, wo ich dachte, boah, in 45 Minuten muss ich Text lernen, das ist ja der Wahnsinn. Aber es ging auch ganz gut, aber diese große Bühne, das war für mich ganz neu und mit zwei Worten zu beschreiben, es ist anstrengend und es ist aufregend. Mein Gott, ist es anstrengend. Also 7 Vorstellungen in der Woche, aufs Pferd, runter vom Pferd, hochrennen, hinter den Bühnen hin und her rennen. Also alle stehen da im Schweiß. Es ist eine actiongeladene, ganz tolle Vorstellung mit viel Krach und Wumms und die begeisterten Publikum, begeisterten Kindern vor allen Dingen, die in dieser indigenen Welt, man darf das andere Wort ja nicht mehr sagen, leben und in der Fantasie sich das alles vorgestellt haben und es jetzt live sehen. Und wenn wir dann die Kinder abklatschen am Ende der Vorstellung, die dann am Ring stehen, dann sehe ich mich selber, wie ich damals mit 7, 8 Jahren das erste Mal in einer Karl-May-Vorstellung war und dann auch später nochmal als Jugendlicher und dachte immer, boah, das wird toll, hier mal mitzuspielen. Und auf einmal stehst du auf der anderen Seite und siehst diese Kinderaugen, diese leuchtenden, die du selber mal hattest, ne? Also ist ein tolles Gefühl.
Ja, das glaube ich, absolut. Also ich war da noch nie, ist bestimmt interessant. Ich habe jetzt auch mal da eben so einen Trailer gesehen von diesem aktuellen Stück. Das ist ja eben Freilichtbühne, Riesending letzten Endes. Ich glaube, dass das bestimmt eine ganz andere Art ist. Also dann ist es ja auch, dann, du spürst ja alles, ist ja auch so heiß letzten Endes momentan. Oder was macht ihr eigentlich, wenn es regnet? Dann macht ihr dann weiter? Wird das dann abgesagt?
Dann machen wir weiter.
Dann macht ihr
Ja,
weiter, auch im
glaube ich,
Regen. Ihr spielt auch im
auch
Regen.
bei Regen. Ich habe schon mal gehört, dass die da wirklich teilweise schwimmen konnten. Die sind dann also durchgewatet durch diese, weil da sich das Wasser natürlich sammelt unten. Es wurde voll durchgezogen. Es wird nur abgeblasen oder abgesagt, wenn oder unterbrochen, wenn dann Blitze kommen und das zu gefährlich ist mit
Okay.
der Elektronik und so
Okay.
weiter.
Aber sag mal,
Aber
das ist,
nee, das ist
weil man
ja.
hatte ja diese auch diese ein bisschen diese Karl-May-Debatte und so, wenn es jetzt um so politische Korrektheit geht. Jetzt habe ich da gesehen, auch Alexander Klavs spielt Winnetou. Jetzt, der hat ja jetzt, glaube ich, auch keinen indianischen Hintergrund, soweit ich weiß. Ist das ein Thema generell bei euch? Also ist das
Nein,
oder
ist überhaupt kein Thema, weil
kein
wir
Thema?
sind ja in einem Theater, wir sind ja in
Ja,
einer
okay.
Fantasiewelt.
Ja.
Also diese kulturelle Eineignung ist totaler Quatsch, das kann man hier gar nicht hinbringen und die Diskussion aufmachen. Wir sind in einem Theater, nur weil in irgendeinem plastischen Stück irgendwo, was 100.000 Mal gespielt wurde, wenn man da nicht aus dem Land kommt oder genau das ist, Könige, die auf einmal schwarz waren, auf der großen Bühne stehen. Das ist totaler Quatsch.
Ja, nee, ich wollte jetzt auch nicht unbedingt das Thema da jetzt so extremst hinlenken. Ich hatte mich nur gewundert, weil das war ja auch so ein bisschen in den Medien und so, dass man gesagt hat, wie geht man da um, wie geht man mit dem Begriff Indianer um? Dann habe ich mir das angeschaut, jetzt auch diesen Trailer, dann sehe ich so Alexander Klavs, also mal irgendwann vor langer Zeit bekannt geworden durch Deutschland sucht den Superstar, als Winnetou und dann habe ich gedacht, ups, ist das noch nicht bis nach Bad Segeberg gekommen oder ist es schon wieder weg, das Thema? Weißt du,
Das
so
ist schon
dachte ich,
längst, es
ist
ist
es
schon
gar nicht mehr
längst wieder
da.
weg. Nein, das Wichtigste an den ganzen Karl-May-Spielen ist, dass man diese Kinder glücklich macht und man träumt. Und also Träume sind sowieso das halbe Leben. Träume, sage ich immer, sind der Anfang aller Wirklichkeit. Und das sieht man bei den Kindern dann auch. Die sind so fasziniert und da sind dann irgendwie gefühlt 10.000 Hände und irgendwo ist nur eine ganz, ganz kleine Hand ganz unten und dann schaut man runter und da ist dann so ein ganz kleines Mädchen mit leuchtenden blauen Augen und ist immer noch ganz fasziniert. Das erfüllt dich mit, und du siehst das Spiegelbild von dir, also bei ich jedenfalls. So stand ich damals auch da.
Ja, absolut. Dafür macht man es ja auch ein bisschen, gell? So
Ja,
kann man sagen.
absolut.
Ja. Du hast das ja eben schon erwähnt, auch als du nach Amerika gegangen bist, also bist geboren auf der Insel Fehmarn. Das hat dich in die weite Welt hinausgetrieben, schon in jungen Jahren, oder?
Ja, sehr früh. Sehr früh, schon mit 15 immer runter von der Insel getrennt, nach Hamburg, nach Bremen. Meine beiden Schwestern wohnten damals in Hamburg. Und als ich dann das erste Mal in Amerika war, mit 18, nach dem Vorabi, die 6 Wochen, die haben meine mein Leben total verändert. Also in Amerika zu stehen, damals eines der wichtigsten Momente in meinem Leben, als mich mein Freund Mike Quickel, den ich damals auf dem Karneval auf Fehmarn kennenlernte, der mich eingeladen hatte, runterfuhr nach von Pennsylvania aus nach Pittsburgh und dort an der Autobahn rausließ und ich den Rucksack und den Schlafsack hatte und nach Florida runtertrampen wollte, morgens um 5. Und ich da stand und dachte, ich bin 18, ich bin in Amerika, keiner schaut mir über die Schulter, keiner stört sich an meinen langen Haaren. Da oben sind die Schilder, Chicago, New York, Miami. Ich könnte jetzt überall hinfahren. Ich könnte jetzt auch entscheiden, nach Chicago zu trampen, anstatt nach Miami. Und dieses Gefühl der absoluten Freiheit, dass ich in dem Moment überall hin konnte, war ein Schlüsselmoment für mich von Definition Freiheit. Das war Wahnsinn. Ich habe damals geschrien. Ich bin morgens um 5:30 da rumgesprungen wie ein Idiot, weil ich mich so gefreut habe. Und als ich dann wieder auf diese Insel kam, die sehr schön ist, aber für mich damals so klein war, als ich wieder zurückkam, weil die große Welt auf einmal, man hat Geschmack davon bekommen. Und ich wusste damals schon, die USA ist mein Land.
Ist ja auch interessant, wenn man auf einer Insel geboren ist. Das ist ja auch nochmal anders, glaube ich, als auf dem Festland. Das empfindet man wahrscheinlich auch anders. Und dann hat man natürlich, also kann man fast sagen, ja, wenn man dafür vielleicht auch nicht gemacht ist, und dann hat man gleich dieses schwere Gegenbild von Amerika, also wo wirklich die grenzenlos, auch so vom Klischee her, dann ist ja fast schon klar, dass man auf einmal, das ist ja wie eine komplett fremde neue Welt dann, gell, für einen.
Ja, und vor allem die Mentalität der Amerikaner, die so anders ist als dieses, ja, schwere deutsche mea culpa. In Amerika, es gibt ein Problem, Houston, wir haben ein Problem, und dann setzt man sich sofort zusammen, da gibt es eine Lösung. Und der Amerikaner denkt einfach leichter. Es gibt immer eine Lösung. Ja. Und in Deutschland, und gerade auf so einem geschlossenen Kosmos wie die Insel oder irgendeiner Insel, wo jeder jeden kennt, bleibt man in diesem Problem. Also die Problemlösung ist nicht unbedingt das Erste, woran man denkt. Und in Amerika ist es leichter. Und das gefiel mir damals sehr gut.
Hattest du denn, als du bist dann mit wie vielen Jahren rüber?
Ich bin mit 18 das erste Mal, dann noch dreimal rüber und quer durch Amerika getrampt. Und dann mit 28, 29 bin ich dann ausgewandert nach Florida.
Und war das einfach oder schwer, auch da zum Beispiel die Green Card oder dann eben da wirklich sich zu etablieren? War das ein Weg, den
man geht? Naja, es war ein Prozess. Also ich habe damals zuerst eine European Windsurfing Inc. gegründet und habe dann dieses Geschäft angefangen, hatte schon die ersten drei Angestellten, aber irgendwie trotzdem noch nicht richtig eine Arbeitsgenehmigung, keine Green Card. Aber ich war ja eben schon Unternehmer in dem Sinne. Und der Prozess geht dann immer weiter und irgendwann hast du dann die Green Card. Also diese Illegal Immigration ist natürlich ein großes Thema in Amerika. Aber ja, es hat dann hier geklappt und bei meiner Frau auch, weil sie mit mir verheiratet war. Illegal nach Amerika einzuwandern würde ich keinem raten. Also das ist nicht der richtige Weg.
Ja,
auch wenn es immer halt auf der Land der großen Hoffnung ist für viele.
Ja, also ich kenne das halt von früher so. Ich hatte einen Freund, der wollte eigentlich Schauspieler werden, in Schulzeiten war das. Und der hatte dann eine Anlaufstelle, so wie das ja manchmal ist. Man hat eine Anlaufstelle, wo man erstmal hingeht. Und dann ist der halt immer gependelt. Also der hat halt immer dann, wenn das Visum wieder abgelaufen ist, ist der wieder nach Deutschland, dann wieder zurück und so weiter, bis er es irgendwann mal dann geschafft hat. Aber es war ein langer, langer Weg, ja. So, und dann war er auch manchmal illegal da und weißt du so.
Und dann ist natürlich, habe ich immer bei vielen festgestellt, dass man auf einmal sich in einem Vakuum befindet. Man weiß nicht, wo man hingehört. Man kommt nach Deutschland zurück und dann fehlt einem Amerika. Diese Leichtigkeit und was immer man an Amerika toll findet. Dann ist man wieder in Amerika, dann findet man aber schon wieder, diese europäische Kultur hat schon was.
Ja.
Und man ist dann zwischen zwei Welten und die Leute sind dann irgendwo, denen fehlt immer was. Mir fehlt aber nie etwas, weil ich immer wieder 2-3 Mal im Jahr zurückgeflogen bin. Oder was heißt also hin und her geflogen bin. Und wenn die Journalisten sagen, fehlt Ihnen nicht irgendwas in Deutschland, wie Schwarzbrot, Nee, weil 3 Monate kann ich auch ohne Schwarzbrot. Das gibt das nicht in Amerika. Jedenfalls, ich habe noch nichts Vernünftiges gefunden da drüben.
Also ist das dann aber auch sozusagen für deinen oder für euren Lebensrhythmus dann wichtig zu sagen, also wir brauchen dieses ein bisschen dieses, diese Abwechslung, dieses Hin und Her.
Ja.
Dieses nur in Amerika leben würde, wäre dann auch nicht okay, oder?
Nee, weil es wirklich nachdem, also ich 10 Jahre auf dem Traumschiff war und wirklich alle Länder, fast alle Länder dieser Welt kennengelernt habe und Mentalitäten, verschiedene Religionen, es gibt kein ideales Land. Es gibt kein perfektes Land. Selbst Dänemark, das ich wirklich geliebt habe und wo ich damals auch meine Windsurfschule hatte und mit 15 schon Zigaretten geschmuggelt habe von Puttgarden nach Rødby rüber. Und die Dänen sind so ein tolles Land oder ein tolles Volk. Aber die Dänen haben einen unglaublich hohen Brotneid. Das heißt Brødnid auf Dänisch. Da gibt es sogar ein extra Wort dafür, das heißt Jenteloven, das Gesetz, dass du nicht glauben sollst, dass du etwas Besseres bist als dein Nachbar. Und das ist dann schon ziemlich krass, wenn irgendwie Nachbarn, von denen du es gar nicht vermutest, bei dich zum Beispiel, ist bei Leuten passiert, bei der Steuer anzeigen, weil sie meinen, du hast den dritten Farbfernseher und warst schon 4-mal auf Mallorca und wie kann er sich das leisten? Und dann steht die Steuer vor der Tür und denkst du, krass, das ist wirklich irre. Aber ansonsten ein super tolles Volk. Und dann gibt es wieder andere Länder, Amerika, wo du denkst, ja, ist es wirklich so frei, Amerika? Es ist momentan sowieso bei uns alles crazy in Amerika. Aber auch Amerika hat viele Dinge, die mir nicht gefallen. Es gibt kein ideales Land.
Sehr interessant mit Dänemark, das habe ich ja noch nie gehört. Dass man würde eher denken, das ist in Deutschland vorhanden, oder? So ein
In
Verhalten.
Deutschland, ja, Deutschland auch. Und es gibt es natürlich ein bisschen in Amerika, diesen, man sagt den Jones-Effekt, also die Family Jones, die nebenan wohnt, die dann rüberkommt und der Amerikaner zeigt dann gern sein Mercedes oder was er gerade so gekauft hat. Und dann geht er aber nach Hause und sagt zu seiner Frau, du machst noch einen zweiten Job, ich einen dritten, dann können wir uns den auch leisten und zeigt dann stolz, was er sich dann erworben hat, dem anderen Nachbar. Und der freut sich dann auch mit. Das ist dieser Neidfaktor ist nicht längst nicht so ausgeprägt wie in Dänemark oder in Deutschland.
Ja gut, ich kenne das so ein bisschen, wie man manchmal erzählen mir auch Schauspieler, dass sie sagen, naja, das ist, wenn man zum Beispiel Werbung macht in Deutschland dann und in Amerika der Unterschied. Also in Amerika, vielleicht ist es natürlich auch die Art, dass die dann sagen, hey toll, ich freue mich für dich, du hast den Werbevertrag, wie toll. Und in Deutschland sagt man so, ja, jetzt macht er auch noch Werbung für das und das.
Das hast du ein Thema, das hatte ich ja damals, als ich in Amerika angefangen bin als Schauspieler, total blauäugig, blöd dahin gegangen, dachte, die warten auf mich, was du auch irgendwo haben musst, sonst brauchst du gar nicht erst anzufangen. Und dann nach Deutschland kam und schon 2, 3 Sachen gemacht hatte und das Angebot bekam, den Herrn Kaiser, diese Werbefigur zu machen. Und Schauspielkollegen zu mir gesagt haben, mach das nicht. Du wirst nie wieder in Deutschland arbeiten. Kein Regisseur nimmt dich, weil du machst Werbung. Und da dachte ich, komisch, ich war neulich gerade wieder in L.A. und da habe ich doch diesen deutschen Regisseur getroffen, der diese tollen Filme macht. Der macht Werbung. Ja, der macht. Damit bezahlt er seine Miete. Das muss ein Schauspieler auch. Und in Amerika wird das ganz anders gesehen, weil da hat man vielleicht 30, 15 oder 60 Sekunden mit seinem Gesicht 300 Millionen Menschen das Vertrauen abzugewinnen, um irgendwie ein Produkt zu verkaufen. Und die nehmen das Thema sehr ernst. Da ist jede Mimik, jede Hundertstel Sekunde, die Stimme, alles ist entscheidend, um es in dieses Produkt hineinzubringen. Und das ist eine hohe Kunst.
Ja,
Und in
natürlich.
Deutschland wurde es immer abgetan als, naja, der macht Werbung oder die macht Werbung. Das hat sich in der Zwischenzeit aber geändert, aber blöderweise hat sich es auch so geändert, dass man für Werbung nicht mehr viel bekommt. Die Preise sind ja total in den Keller gegangen.
Okay.
Und damals waren sie noch sehr gut und es war eine tolle Entscheidung damals. Einfach aus dem Bauchgefühl heraus, dass mir mal eine Wahrsagerin sagte, eine gute Freundin, Gloria, die sagte, du musst aufhören, von deinem Kopf auszudenken, sondern mehr von deinem Bauch. Und da habe ich damals gesagt, nee, ich mache diesen Herrn Kaiser-Job. Und es war ein großer Geldsegen, der mich unabhängig gemacht hat. Und diese Entscheidung habe ich auf jeden Fall nie bereut.
Bestand denn dabei, das war Hamburg-Mannheimer, gell? Die Versicherung war das,
Ja,
glaube ich. Bestand das, also bestand der Job nur aus Werbespots oder waren das dann, es waren auch Shooting, waren auch Fotoshootings oder was?
Ja,
was
es waren Fotoshootings, es waren Live-Auftritte vor, ich weiß noch, 20.000 Zuschauern damals oder 20.000 Agenten in Leipzig, da war ich gerade frischer Kaiser und dann kommst du aus Amerika und weißt gar nicht, du hast schon ein paar, zwei Spots damals gemacht, die liefen im Fernsehen, aber ich bin ja nicht in Deutschland gewesen, also war es für mich irgendwie, ich kam rein auf die Bühne und 20.000 Menschen, weiß ich noch, Maren Gilzer war damals die Moderatorin vom Glücksrad und die, ich musste mit einem Fahrrad reinkommen, so ein Powerslide machen, ich denke, okay, wie blöd ist das Powerslide, ja, sollte ich machen und dann sagte die Maren Gilzer, was machen Sie denn hier, Sie dürfen ja gar nicht auf der Bühne sein. Ich sage, natürlich. Ja, wer sind Sie denn? Ich sage, ich bin Herr Kaiser. Sind die ausgeflippt? 20.000 Menschen mit den Füßen getrampelt. Ich dachte, ich bin einer von den Stones und stehe auf der Bühne in Rockstar. Ich dachte, das ist der Wahnsinn hier. Ich habe noch keine Versicherungspolice verkauft, habe null Ahnung von Versicherung. Aber die beten dich an wie ein Gott. Es war schon ein sehr stranges Gefühl, sehr, also sehr seltsam. Aber ja, war Teil des Jobs und... Und in meinen Lesungen, die ich jetzt aber mache, ich bin jetzt übermorgen hier in Bad Segeberg in der Kalkberg-Oase, mache ich auch meine Lesung, wie der Buchtitel Das Leben ist wilder als man denkt, wo natürlich auch mein Nachname mit drin ist. Da kommt immer diese Geschichte von der Wahrsagerin, die mir 7 Jahre vorher einmal gesagt hat, als sie bei mir 7 Tage im Haus war, wollte ich morgens zu meinem Windsurf-Shop. Und sie kam und sagte, ich habe gestern Nacht einen Traum gehabt, Nick. Das war der Wahnsinn. Da war, ich konnte alles anfassen. Und ich stand vor einem Auto und das Auto war total zerbeult und hatte einen Anzug an. Und einen blauen Anzug und hattest die Hände so verschränkt und die Beine und hast gelächelt, weil es machte dir nichts aus, denn das hat irgendwas mit Versicherungen zu tun und du wirst mal viel Geld damit verdienen. Und ich habe damals, weiß nicht, gesagt, du, das Geld könnte ich jetzt sehr gut gebrauchen, weil ich ein bisschen knapp war. Und 7 Jahre später stehe ich in Hamburg in einem Fotostudio und wir machen eine Anzeige für die Hamburg-Mannheimer und stehe vor einem zerbeulten Peugeot und habe die Arme so verschränkt und der Fotograf sagt, jetzt lächel mal ein bisschen. Und ich wurde kreidebleich und ich musste mich hinsetzen und dachte, wow, also wow. Also das war schon irre. Dass die das damals wirklich to the T genauso vorausgesagt hat.
Aber hättest du ja eigentlich dann, hast du sie dann angerufen oder hast du dann, eigentlich musst du sie ja, hättest du ja anstellen müssen, dass sie jetzt immer für dich sagt, so, okay.
Nee, da ist die, glaube ich, schon gestorben daher.
Nein, okay.
Die wohnt ja in Amerika und also mit Wahrsagern ist sowieso ein Thema, da lässt sich drüber streiten, aber ich habe 3 Wahrsagerinnen im Leben getroffen und die eine lebt noch in Südafrika und das ist, wow, man muss schon genau hinhören und zwischen den Zeilen lesen. Sie wissen nicht alles, aber auf jeden Fall richten sie manchmal dir den Weg, dass man nicht zu sehr nach links oder rechts geht, weil man sich besinnt, weil die dir irgendeine Message geben. Ansonsten war ich immer ein schwarz-weiß Mensch. Also wenn ich es nicht anfassen konnte, dann gab es es auch für mich nicht. Aber das hat damals später doch bewirkt, dass es mehr gibt,
als was gesehen. Aber natürlich glaube ich, wenn man so einen Lebensweg auch geht, den du gegangen bist und ja auch immer noch gehst, ich glaube, so ein bisschen träumen muss man ja schon können, oder?
Träumen ist das Wichtigste, was es im Leben gibt. Träumen, vor allen Dingen als Kind. Also dass Kinder manchmal irgendwelchen Unfug reden, wie die Eltern sagen, was, wovon redest du denn da, wenn sie ihre Träume wiedergeben? Lass sie spinnen, lass sie sich es ausmalen, lass sie sich es visualisieren. Träume sind wirklich der Anfang aller Wirklichkeit. Wenn es an deinem Kopf nicht passiert, dann wird es auch im Leben niemals passieren. Das sind ja diese Déjà-vu-Erlebnisse, wo man sich irgendwas erträumt hat, ach, das wäre toll, man hat es längst wieder vergessen und dann passiert etwas und man denkt, das kommt mir so bekannt vor. Wenn man wirklich vielleicht mal eine Stunde lang sich das alles ausgemalt hat und dann passiert es, aber man hat es schon längst wieder vergessen.
Also ja, so ein bisschen so eine Visualisierung, ja? Dass man selber so ein bisschen sich, also letztens sagte Schwarzenegger sagte in so einem Interview, sagte der, naja, das ist wie bei Flugzeuge starten. Er hat gesagt, wenn die keine Richtung haben, dann fliegen die in alle Richtungen und die kommen auch nie an. Und man muss in gewisser Weise wissen, wohin die, seine eigenen Flugzeuge, wohin man die schicken will. Ja.
Das ist diese Dualität zwischen, jetzt bei, zum Beispiel bei Karl May, zwischen dem Pferd und dem Reiter. Das Pferd hat ja hinten keine Augen. Aber ich habe sehr schnell festgestellt, durch die tollen Reitlehrerinnen, die ich hatte, wenn du nicht da hinschaust, wo du hin willst, dann weiß das Pferd, denkt, was ist das für ein Idiot, der da oben drauf sitzt, der weiß gar nicht, wo er hin will. In dem Augenblick, wo ich irgendwo hinschaue, läuft das Pferd in vollem Galopp genau dahin. Und wenn ich auf die Wand schaue, dann läuft das gegen die Wand, aber nur einmal, dann vertraut es dir nie wieder. Mhm. Aber es ist, Visualisierung ist extrem wichtig. Und ich weiß noch, damals eine gute Freundin von mir aus Florida, die hat mir ein Buch geschickt und ich sollte es unbedingt lesen und es lag irgendwie ein Jahr oben im Regal. Das war The Secret. Ja, und ja, ja. Das ist ja auch wirklich eine Ansammlung von den großen Denkern dieser Welt und jeder sagt Visualisierung. Sich es vorzustellen und einmal vorzuleben sozusagen, den Gang schon mal zu gehen. Sportler machen es genauso. Die jede Bewegung, diese Downhill-Skis, wenn die da mit 160 Klamotten runterfahren, die jeden Pfosten sehen die im Kopf, Reiter, auch Springreiter, die das immer nochmal wieder den Parcours ablaufen. Es ist eine reine Visualisierung, dass der Kopf dann wirklich wie eine Mechanik genauso funktioniert. Hm. Also Visualisierung ist eines der wichtigsten Themen und Träume sind... ja, sind einfach alles Tolles. Ich habe mich damals in meine Traumwelten geflüchtet und muss wirklich sagen, von dieser sozusagen Bucketlist, die man so als Träume hat, sind die meisten in Erfüllung gegangen. Und dann sagen die Leute mal, ja, Nick Wilder, du hast immer so ein Glück, ey. Ja, ja, Glück und harte Arbeit gehen Hand in Hand. Also du musst schon da was für tun, morgens aufzustehen und zu gucken, wie komme ich da jetzt ran? Also wie schaffe ich jetzt nach Amerika zu gehen? Wie schaffe ich da einen Windsurfladen aufzumachen, obwohl ich überhaupt kein Geld habe? Wie komme ich ans nächste Ziel? Wie schaffe ich es in Los Angeles, wo die Chance überhaupt als 20-Jähriger dahin zu gehen, eigentlich gleich null ist, es zu schaffen als Schauspieler, dann noch als Ausländer und dann noch mit 40?
Was wäre denn die Alternative gewesen, wenn du auf der Insel Fehmarn geblieben wärst beruflich?
Da weiß ich nicht. Ich habe ja damals Holzwirtschaft studiert in Hamburg. Und wenn die Menschen mich kennen, denken die auch, wieso hat der Holzwirtschaft studiert? Das ist ja ziemlich trocken alles. Und aus dem einfachen Grund, dass ich damals so ein schlechtes Abiturzeugnis hatte, weil ich immer meine Musik im Kopf hatte, 4,1 darunter, ich glaube 4,2. Jemand hat mich mal angesprochen, er hätte eins mit 4,2. Das war schon wirklich die dünne Eisdecke. Und da ich der Einzige war in der Familie, der ein Gymnasium besucht hatte, weil es damals noch keins gab auf der Insel, wollte man unbedingt, dass ich studiere. Aber mit dem Numerus Clausus hatte es natürlich keine Chance, irgendwie Jura oder Medizin zu studieren. Ich bin trotzdem Arzt geworden, ja. Auch ohne Studium. habe ich mir dann den Katalogstudienführer angeschaut und da war eben Holzwirtschaft, da konnte man in Thailand oder in Südamerika so eine Holzfabrik, so ein Sägewerk leiten und da dachte ich, boah, das ist toll, so wie der Camelman, so ein bisschen Marlboro-mäßig da. Und das war der Antrieb, das zu studieren und ich merkte gleich nach dem dritten Semester, das ist so trocken mit Betriebswirtschaft und Biologie und Holzphysik und aber ich habe es dann nach 15 Semestern trotzdem geschafft. Und wäre ich ein guter Holzwirt geworden, glaube ich nicht. Und dieses hätte wollen, sollen können, Fahrradkette oder wie der deutsche Spruch geht, es ist verschenkte Zeit, darüber nachzudenken. Es ist, was es ist. Und als ich dann in der Covid-Zeit die Zeit genutzt habe und mein Leben mal zu reflektieren, weil ein Journalist immer sagte, du musst mal ein Buch schreiben. Du hast so irre Geschichten erlebt. Du musst unbedingt mal ein Buch schreiben. Ich sage, ich will kein Buch schreiben. Ich habe auch gar keine Zeit zu schreiben, obwohl ich immer gerne schreiben möchte oder wollte. Und habe dann diese tote Zeit genutzt, mein Leben zu reflektieren und wirklich dann mich hingesetzt, jeden Tag 7 Monate, 8 bis 12 Stunden manchmal und alte Freunde angerufen, Schulkameraden und dann detailliert das Leben nochmal aufgeschrieben und auf einmal wäre es wie eine Matrix und mehr als öfter immer gesagt, zum Glück ist es damals nichts geworden. Zum Glück, sonst, das wäre ja furchtbar gewesen, denn dann wäre das nicht passiert und jenes nicht passiert. Und dann geht man durch die Verzweigung des Lebens und man fängt an, das Leben zu verstehen. Und warum dann auch Leute einem irgendwie in den Steigbügel geholfen haben, wie man selber auch Leuten in den Steigbügel hilft, wo man im Nachhinein ist denkbar, wenn der mir nicht den Tipp gegeben hat oder die mir damals nicht gesagt hätte, ruf die mal an oder mach das und das, dann wäre es nie passiert.
Ich glaube auch immer für Leute, die das so einen Weg gehen, so schaffen wie du jetzt auch und so, die haben so wie so eine narrative, so ein narratives Talent für sich selber, dass sie sagen, ich kann mir auch, oder ich kann meine, also gerade weil du das gesagt hast, auch wenn man dann in der Retrospektive über sein eigenes Leben nachdenkt, ich kann mir mein eigenes Leben erklären. Es ist fast wie eine Art Schicksal. Also es ist dann die Frage nach dem, ja, hat man es selber in der Hand oder ist es wie vorgefestigt? Aber es ist, und das passiert einem, glaube ich, auch manchmal, wenn man einfach nur den Weg Schritt für Schritt geht, dass man sagt, okay, das, ach, jetzt weiß ich auch jetzt, warum das letztes Jahr nicht passiert ist, weil jetzt bin ich auf einmal da. Also ich glaube, wenn man sowas für sich selber hat, wenn man sich sehr als Hauptfigur in seinem eigenen Stück sieht, ich glaube, dann hat man größere Chancen, auch weiterzukommen, als wenn man sich so als Spielball fühlt, also der Kräfte sozusagen des Schicksals denkt, so, ja, ich kann eh nichts dagegen tun. Ja,
ja, das ist natürlich das Thema dann Ego. Wenn man sich dann in seinem eigenen Schauspiel sozusagen sieht. Aber ich habe immer nach zwei Mantren gelebt. Einmal Aretha Franklin, R-E-S-P-C-T, Respekt, also Leute zu respektieren und so behandelt zu werden und die anderen zu behandeln, wie man selber behandelt werden will. Und dann Leave your ego at the door. Und den habe ich mal irgendwo aufgegabelt, dachte, ja, das ist ein geiler Satz. Und als wir in Perth damals gedreht haben, Traumschiff, das war 2012, 13, glaube ich, als Sascha Hinbert an Bord kam, da war da ein Rechtsanwaltgebäude in Perth, die hatten das mit riesigen Buchstaben, ich glaube, das war so 12 Meter lang, Leave your ego at the door. Und ich habe damals eine Panasonic-Kamera gehabt, habe, glaube ich, in jedem Modus dieses Ding fotografiert, weil ich dachte, boah, mein Satz steht da vor diesem Gebäude. Und das ist ganz wichtig, dass man sich aus dem ganzen Equation, aus der ganzen Gleichung rausnimmt. Man ist nicht das wichtigste Teil, man ist nur ein Teil. Es ist wie ein Theaterstück oder jetzt wie auf der Bühne hier in Karl May. Man ist ein Teil des Ganzen. Man ist Ensembles, nicht.
Ensembles, ja.
Ja, man ist ein. Und wenn die Hinterbühne zum Beispiel nicht funktioniert, dann sind die vorne auch schlecht. Also, das muss alles Hand in Hand gehen. Und gerade hier bei diesem Stück hier, ich finde das toll. Die sind wie amerikanische Extras, also Komparsen. Die spielen sich den Leib aus der Seele und die Hinterbühne lebt. Und ich kriege immer sehr viele Zuschriften, wie toll das Stück ist und wie schön die Hinterbühne ist. Also, da passiert im Dorf oder in der Stadt New Venango, die ich dort beherrsche, alles Mögliche. Und die Leute wissen gar nicht, wo sie hinschauen sollen, weil die Bühne lebt. Das ist ja in amerikanischen Filmen so, dass die Komparsen wirklich wie der Hauptdarsteller sich die Seele aus dem Leib spielen. Und in Deutschland manchmal denkt, sag mal, ihr seid in einem Film, bewegt doch mal ein bisschen, da hapert es ein bisschen.
Ja, das stimmt. Das ist schön, dass du das ansprichst. Denke ich auch immer so, wenn ich manchmal auch bei deutschen Filmen denke ich so, ja, das ist teilweise, die sind irgendwo, haben sie irgendwo aufgegabelt, die laufen da so rum und du siehst genau, es sind Komparsen und in amerikanischen Filmen sind es oft auch sehr spezielle Typen, die aber wirklich nur durchs Bild laufen. Dadurch bekommt das Ganze so eine andere Atmosphäre, es wird viel lebendiger, ja, finde ich.
Ja, also in dem Casting, so die Background-Casting machen, die malen ein Bild. Ja. Da muss ein Kluschar hin, da muss jemand hin, piekfein, wie auch immer. Das Bild muss passen zu dem, was vorne abgeht.
Ja. Also deswegen, was du jetzt gesagt hast, mit dem Ego draußen lassen, auf der einen Seite schon und auf auch dieses Ensemble-artige, dass viele Dinge und Menschen müssen vielleicht zusammenkommen, damit es weitergeht. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich selber, also ohne Visualisierung, ohne Träume, ohne sich herauszustellen, sage ich mal, und zu sagen, das habe ich auch verdient, würden vielleicht ja die anderen Sachen dann, die Lebensumstände gar nicht passieren, oder?
Nee, also ich bin ja sowieso davon überzeugt, dass es Zufälle nicht gibt. Zufälle kreiert man, damit irgendwas im Leben passiert. Das ist auch wieder diese Visualisierung, die man manche unbewusst machen. Ich habe es immer als Kind wunderbar gekonnt. Ich war im Träumen Weltmeister und hatte es damals in Los Angeles fast verloren, weil es ging nichts. Ich kam da an. Und ich konnte gerade überleben, aber nicht als Schauspieler, sondern mit allen möglichen skurrilen Jobs. und hatte dann eine Freundin drüben und die hat mir dann gesagt, sag mal, du machst alles falsch, du machst ein Foto nach dem anderen und hast fünf Szenen auf deinem Videoband und schneidest die um und dann ging ich immer mit auf Hollywood-Partys mit ihr und dann haben die immer gesagt, sie war sehr erfolgreich, das war damals die Choreografin von den Denver Broncos. Und dann sagten die, ja, so Nick, what are you doing? What are you doing? Ich sage, I'm an actor. Ja, what have you done? Ja, nichts Richtiges auf dem Resümee. Und man kam sich dann mal kleiner und kleiner vor und das, ja, man schrumpfte regelrecht. Und die sagte dann, was kannst du spielen? Und ich sagte, ja, alles. Wie jeder Schauspieler wahrscheinlich antworten würde, sagt sie, nein, kannst du einen Japaner spielen? Logisch nicht, weil ich nicht so aussehe. Und irgendwie hat sie mich dann in die Enge getrieben und habe gesagt, okay, sagt sie, jetzt überleg mal. Und habe ich gesagt, ich bin auch auf der Uni gewesen in Deutschland, ich spreche alle skandinavischen Sprachen. Ich könnte zum Beispiel einen Archäologen in einem Abenteuerfilm irgendwo in Ägypten spielen. Sagt sie, das würde ich dir glauben. Das wäre genau dein Ding. So siehst du auch aus. 3 Monate später kriegte ich einen Anruf von meinem Agenten. Nick, how good is your Swedish? Ich sagte, Joel, fließend. Ja, ich habe da ein Casting für Stargate mit Roland Emmerich. Und da waren 40 Schweden, die alle perfekt Schwedisch sprachen natürlich. Und sie hatte mir gesagt, wenn du jetzt diesen Archäologen da siehst, dann musst du das auch erarbeiten. Geh mal nach Hause, mach das mal ein ganzes Wochenende lang. Und ich habe dann wirklich, nur um ihr einen Gefallen zu tun, mit Sand gespielt, mir Khaki-Klamotten angezogen, so eine Nickelbrille aufgesetzt, sogar Pomade ins Haar, weil es 1928 spielte. Und kam mir ja am Ende des Wochenendes so bekloppt vor. Und 3 Monate später passierte es dann. Und genau diesen Typen habe ich gespielt. Diesen Archäologen, einen schwedischen Archäologen in einem Welterfolg. Und ja, es gibt keine Zufälle. Es war auch
Also,
wieder erdacht.
ja, ich hab
Aber
mir eben auch nochmal Stargate, das ist ja auch so ein Film meiner Jugend. Ich habe mir auch eben nochmal die Szene angeschaut, in der du mitspielst. Das ist ja ein bisschen so das Opening, eigentlich, wo diese Stargate
ja, das ist nur
gefunden
ganz
wird.
klein.
Ja, naja, es geht, aber trotz alledem, so klein ist es nicht. Und also dein Part. Und ich habe aber erst so überlegt, hatte das was mit Roland Emmerich zu tun, dachte ich erst, dass wegen dieser Deutschland-Connection, dass der vielleicht gedacht hat, oh ja, okay, ist ja auch, kommt aus Deutschland und caste ich, oder du kanntest jemanden aus Deutschland, weißt du?
Nein, nein, das ist ja dieses, wie macht man Cast? Man muss ja, also, wenn sie diesen Job haben, man ist ganz nervös und geht dahin und ist vorbereitet. Und ich hatte jetzt schon diese 40 Schweden irgendwie die meisten weggehauen und da waren jetzt bei dem sogenannten Callback, 5 Schweden und meine Wenigkeit. Und dann kam eben, ja, Nick Wilder, please. Und dann kam ich rein und dann war nicht nur die Castingdirektorin da, das war mein erster Callback offiziell da in Los Angeles. Da waren da ungefähr 18, 19 Executive Producers mit Schlips und Kragen, die saßen so in U-Form an den Tischen. Und April Webster, die Casting-Direktorin, hat mich dann rein und da saß unten an der Wand Roland Emmerich mit seiner Schwester und Dean Devlin, seinem Partner. Und der Dean Devlin sagte dann, guckte auf mein Resümee und sagte, so Nick, it looks like you speak in German as well. Und sage ich, yes. Und dann hörte ich, wie Roland Emmerich etwas zu den Herren da oben sagte mit deutschem Akzent. Und ich wusste aber 1994, ich konnte nicht googeln, ich hatte schon mal gehört, Roland Emmerich, ich wusste ja nicht, wie der aussieht. Und sagte dann zu Roland, kommst du aus Deutschland? Sagt er, ja. Ich sage, wo kommst du denn her? Sagt er, Sindelfingen. Ich sagte, da hatte ich mal für Märklin-Eisenbahn mit Bahnhof Sindelfingen diese Faller, die zum Zusammenbasteln. Und irgendwie guckten die uns alle an und sagte die Castingfrau, I think we established that Nick speaks German, can we go on? Dann habe ich meine 5 Sätze da abgefahren und ging raus und dachte, na, das Ding habe ich halt sowas von verkackt. Und da rief mein Agent mich an und sagte, Nick, du hast die Rolle.
Ja, Wahnsinn.
Ja, weil ich wahrscheinlich komplett natürlich war und einfach ich selbst. Und kann ich mir nur so erklären. Und war dann eine Woche später in Yuma, Arizona mit 1500 Komparsen und es war total irre. Ja, so kann es gehen.
War das so der Türöffner dann für dich?
Ja.
Ja.
Der Türöffner war Stargate, also wirklich das Sternentor, durch das man durchläuft.
Ja.
Ab da ging dann alles Schlag auf Schlag und war dann etabliert auch als Schauspieler und hatte, also es war ein sehr bezeichnender Titel von dem Film und mein erstes Stück in Deutschland, die erste Fernsehproduktion, die ich gemacht habe, damals mit RTL, auf RTL zur Primetime, war mit Hans-Joachim Kulenkampff, Karin Dohr und Heidi Kabel. Das hieß Die große Freiheit. Und das war auch für mich entscheidend. Das war kurz bevor ich dann wirklich fest nach Hollywood rüberging. Ich war noch in Dänemark, habe mein Haus da am Strand umgebaut, damit ich es vermieten konnte im Sommer an Gäste. Und war in Hamburg und habe dort dann über eine Freundin erfahren, dass dieses Die große Freiheit gedreht wird. Habe dann meine Fotos eingereicht, das erste Mal, so Fotos, worunter dann stand mein neuer Name, Nick Wilder, Actor, Schauspieler. Bekam den Anruf und bekam auch diese Hauptrolle, also von 4 Episoden in 2 Episoden drin. Und das habe ich mir dann angeschaut, ein halbes Jahr später, in Dänemark, in meinem Haus mit meinen dänischen Freunden. Und bekam dann nachts den Anruf um 23:30 von meinem Vater, der dann die ganze Verwandtschaft und Freunde eingeladen hatte, um sich das anzuschauen. Ich habe immer ein sehr distanziertes Verhältnis zu meinem Vater gehabt. Dann meinte er auf Plattdeutsch damals, ich war sehr stolz auf dich. Weil ich sagte, wie fanden die das dann? Also die Gäste, weil er nie gelobt hat. Und das hat mir mit 40 den Sockel weggehauen. Aber es hat mich auch befreit von dem Zwang, vom Vater einmal gesehen zu werden. Diesem irrsinnigen Zwang, alles mögliche Verrückte zu tun, damit man sagt, hallo, hier bin ich, seh mich. Und von da ab musste ich mir selber nur noch was beweisen. Und das war aber gleichzeitig auch wiederum der Antrieb, dass ich all diese verrückten Sachen gemacht habe. Und in meinen Lesungen habe ich das immer wieder, diese Reflexion der Zuschauer, die dann auf einmal ältere Menschen gerade an zu weinen fangen, weil diese Nachkriegsgeneration diese Liebe, diese Anerkennung nicht erfahren hat. Das ist so ein wichtiges Thema, hätte ich niemals geglaubt, dadurch, dass ich in meiner Biografie so viel Privates von mir gegeben habe, dass das ein extrem wichtiger Punkt ist bei vielen, die das genauso erlebt haben. Stramm stehen, Diener machen, Knicks für die Mädchen, Emotionen keine, die Kriegsgeneration kam nach Hause, es wurde geschwiegen, man musste parieren, artig sein, streamline, die Umarmung, die Liebe fehlte und das ist immer, ich bin immer geflasht in meine Lesung, wie ruhig es dann wird und meine Frau beobachtet das Publikum immer, wie viele Menschen an zu weinen fangen, weil es denen genauso ging.
Aber das heißt,
diese Kälte.
Ja, das heißt, dass du dann der als ja dein Lebensweg und die Entscheidung, so dein Leben zu leben, wurde erstmal, bis du das dann auch geschafft hattest, in den Augen deiner Familie sehr kontrovers aufgenommen, sozusagen? Oder warst du so rebellisch? Oder wie
ja, ich war immer der Rebell. Mein Bruder, der ältere, 13 Jahre älter war, der hat den Hof übernommen. Der war natürlich ja geprägt schon von vornherein. Du übernimmst den Hof, da wurde auch nicht widersprochen. Und ich war schon mit 15, 16 der Rebell, mit langen Haaren, mit meiner Band, immer kontrovers. Und habe dann später festgestellt, dass mein Vater mich gegen meinen Bruder sozusagen ausgespielt habe. Er war dann schon irgendwie stolz, dass ich in Amerika den Laden aufgemacht und alles selber in meinem Leben geschaffen habe. Und mir hat dann wieder mein Bruder, wie toll mein Bruder ist und er macht alles super und nie bekam man ein Lob. Und das war aber der Motor, der mich antrieb, weil ich immer unbedingt wissen wollte, ich wollte es einer Person zeigen. Und das gerade in unserer heutigen Gesellschaft, wo der Vater fehlt, diese fehlende Vaterfigur, in Amerika auch, also gerade in der schwarzen Bevölkerung auch, so viele Kinder da sind, die keinen Vater haben, der mit zum Footballspiel geht oder irgendwohin. Oder in Deutschland auch, wo jetzt Scheidungen mal schneller sind als vor 40 Jahren. Da hat man sich nicht so schnell scheiden lassen. Und da fehlt der Vater. Und wenn der nicht mitgeht, da muss irgendein Ersatz her. Sonst läuft im Leben manchmal dann oft was schief.
Aber wer ist dann der Ersatz, würde ich fragen?
Das ist die Frage. In Amerika gibt das so, glaube ich, ich komme jetzt gerade nicht drauf, ich überlege als Big Daddy oder irgendwas, wo Männer in ihrer Freizeit eben diesen Ersatzvater machen und das Kind dann mitnehmen zum Footballspielen oder in der Montana auf Jagd und ihm das erste Mal zeigt, wie man eine Waffe bedient. Also diese Männlichkeit eben.
Ja, klar.
Aber es ist ganz, ganz, ganz wichtig.
Ja, Also ich bin, mein Vater hat selbst die Familie verlassen, als ich 4 war, und ich hatte auch eigentlich keinen Kontakt dann zu ihm. Und mein Großvater, der war ein bisschen mein Ersatzvater, aber der ist auch mit, als ich 10 war, gestorben. Was ich gemacht habe, wirklich immer, was für mich prägend war, weil ich habe ja auch noch schon seit auch, also ich habe ja früher Kurzfilme gemacht und habe seit 4 Jahren auch so eine Film-Talkshow, die ich mit anderen Kabarettisten, Comedians mache und so. Also Film war immer für mich ein Thema. Und ich habe als Jugendlicher da meine, auch meine männlichen Vorbilder gesucht. Das weiß ich. Also heute ist mir das noch viel klarer, als es mir damals war. Mhm. Diese ganzen Actionhelden oder so, die, das waren alles immer Vorbilder. Und auch mit diesen Werten und so weiter. Das waren immer wie so ein bisschen alle meine Ersatzpapas. Ja? Und das habe ich mir dann halt da irgendwie so gesucht. Das ist natürlich was anderes als was Reales zum Anfassen. Aber es ist besser als nichts.
Ja? Besser als nichts, ja. Und das Thema hat mich auch mein Leben lang getrieben. Und vor allen Dingen die Identität auch von der Vater eben als Vorbild. Und wenn du natürlich einen Vater hast, der, was weiß ich, Mörder war oder im Gefängnis gelandet ist oder in Schlägereien verwickelt irgendwo, dass du eben nicht dieses positive Vorbild hast. Was machst du dann damit? Wie gehst du damit um? Weil alle Klassenkameraden wissen, was dein Vater gemacht hat, wie auch immer. Und bei mir war es eben ähnlich. Mein Vater war, wie die meisten Deutschen eben damals, bei den Jungs dabei das habe ich dann irgendwann später entdeckt, und das hat natürlich auch diese Generation erzeugt, die so kalt war, und habe dann in meinem ersten Roman, der hoffentlich dieses Jahr noch rauskommt, an dem ich 5 Jahre gearbeitet habe, mit meinem jüdischen Co-Schreiber Richard Opper, der heißt Vaterliebe. Das ist genau das Thema. Und da geht es auch um 2 Söhne, wo der eine Streamline ist und Ja-Sager, und der andere eben Rebell, und der Vater ist Antisemit, war in der Waffen-SS, ist kalt, und daraus ergibt sich eben, dass beide Söhne eben auf verschiedenste Art und Weise die Liebe des Vaters haben wollen, und am Ende der Geschichte kommen dann eben ganz große Geheimnisse von der Mutter und von dem Vater raus, und dieser Roman spielt von 1928 bis 2001 zum Fall der Türme in den USA, geht von Deutschland nach Israel, in Europa, Amerika, und das ist ein universelles Thema und gerade mit dem Antisemitismus äußerst aktuell. Ich meine, als wenn das Schicksal uns über die Schulter geschaut hat. Wir haben es als 10-teilige TV-Serie geschrieben und viel lange dran gearbeitet und gefeilt. Und dann habe ich darauf bestanden, dass wir das Buch noch schreiben. Es ist auch ins Deutsche schon übersetzt worden. Und da denke ich immer, das Schicksal wieder, es gibt keine Zufälle, hat uns über die Schulter geschaut, denn seit dem Oktober in Gaza ist es so aktuell und so wieder wahnsinnig gestiegen. Und diese Geschichte, es sind eben Geschichten wie Schindlers Liste oder sowas, die Herzen bewegen, die in die Seelen der Menschen reingehen. Eine Statistik, dass der Antisemitismus in Amerika, in Europa wieder gestiegen ist, interessiert keinen. Man hört es, da geht's rein, da geht's wieder raus. Aber eine Geschichte, die einen irgendwie emotional packt, das bewegt dann schon zum Umdenken. Ne? Und mal sehen, wir sind jetzt in der Pitching-Phase, fangen wir an, den richtigen Verlag zu finden und TV-Produktion entweder drüben oder hier, weil es eben auf beiden Kontinenten spielt. Aber es ist auf jeden Fall aktuell, leider, leider, leider.
Ja, ich habe diesen Trailer gesehen, den hast du mir auch geschickt da. Das ist auch eine Agentengeschichte auch, oder?
Es ist eine Agentengeschichte von diesem zweiten Sohn, der eben Rebell, der dann 1972, und das ist eine sehr überzogene Geschichte meiner Jugend eigentlich, der erste Teil bis zum 18. Lebensjahr, bin irgendwo auch ich, aber dann, ich war ja nie bei der Bundeswehr, geht unser Protagonist Alex von Stein zur Bundeswehr, die letzte Bastion sozusagen, seinem Vater zu zeigen, dass er gesehen werden will, und schneidet sich die Haare ab, die lang, und geht freiwillig zur Bundeswehr und steckt sich selbst in eine Uniform oder wird in eine Uniform gesteckt und hofft, dass der Vater ihn dann endlich mal sieht, weil er diesen Krieg so verherrlicht und Hitler so verherrlicht, und das geht nach hinten los, und das bringt ihn dazu, dass er sich einer jüdischen Geheimorganisation anschließt und zum ersten Undercover-Agenten in der deutschen rechten Szene wird, also Sportwehrgruppe Hoffmann und die ganzen Geschichten. Also 72 war es dieser Anlass, in München, das blutige Event mit den Olympioniden, das Münchner Massaker, das den Alex von Stein dazu bewegt, diesen Weg zu gehen. Und dann geht er eben, taucht er in die rechte Szene ab, wird ein ganz anderer Mensch und darum geht es. Also auch die Einsamkeit eines Menschen, wenn man Agent ist, du kannst das ja mit keinem teilen. Du kannst dich auch nicht richtig verlieben. In wen verliebt sich die Frau? In den Rechten oder der eigentlich gar nicht rechts ist? Also genau, spannende
Agenten,
Geschichte.
Und Agenten sterben einsam oder so. Heißt das nicht? Gibt es nicht so einen Film, der so heißt?
Ja, ja.
Genau. Und was ist das, also Buch jetzt natürlich einfacher, aber so eine Fernsehserie da an den Mann zu bringen, ist schon auch ein bisschen herausfordernd, oder?
Du, keine Ahnung. Ich bin mit 40 Schauspieler geworden, mit 60 angefangen zu schreiben und mit 65 richtig intensiv angefangen zu schreiben. Alles ein bisschen spät im Leben. Die Antwort weiß keiner. Schafft man es als Schauspieler, schafft man es als Musiker? Damals mit 16 schon oder 17 zweitbeste deutsche Schülerband. Da haben wir auch nicht drüber nachgedacht. Es ist einfach passiert. Und wenn das passieren soll, dann wird es auch. Und jeder hat natürlich irgendwie eine tolle Idee für einen Film und die kriegen in den TV-Produktionen ständig neue Ideen und sagen schlecht, nein, gut, machbar, nicht machbar, zu teuer. Wir werden schauen. Es ist auf jeden Fall ein Thema, was weltweit interessant ist. Umsonst würde nicht Netflix und all die ganzen Streamer ständig Sachen über das deutsche Haus bei Sony oder Jaguar, die spanische Serie auch über die Nazi-Zeit damals. Es ist und wird immer ein Thema bleiben.
Ja, und du bist ja auch so ein bisschen das leuchtende Beispiel, dass diese Dinge ja auch in der Realisation funktionieren können. Du hast ja auch eben sehr viele Dinge schon bewerkstelligt. Von daher ist das eigentlich fast die falsche Frage für dich gewesen. Da halte ich mich dann doch besser zurück. Dir könnte es wahrscheinlich gelingen, weil ich kenne ja oft so Geschichten und ich weiß, dass es viele gibt, die dann auch dann einen schweren Weg gehen, bis man sowas produzieren kann. Sag mal nochmal.
Cameron hat, glaube ich, 11 Jahre gebraucht, bis er dann, wie heißt diesen Film?
Avatar.
Titanic.
Ja. Naja, klar. Also auch für Etablierte ist es ja manchmal sehr schwierig, sowas durchzubringen, weißt du? Also für richtig, also ja. Ich meine, du bist ja auch etabliert, aber für Produzenten oder was auch immer, oder die, also das glaubt man ja manchmal nicht, ja, was da für Hindernisse im Weg stehen.
Ja, vor allem, wenn du dann eben als Schauspieler auf einmal zum Schreiber wirst oder als Schauspieler zum Regisseur wirst oder zum Produzenten. Das ist in Deutschland ein bisschen schwieriger, weil beim Schuster bleibt bei deinen Leisten. Also das ist, man traut natürlich jemandem nicht zu, dass er, was ist zum Beispiel bei mir, dass ich so einen Roman mit 635 Seiten schreibe, wenn er Herr Kaiser und der nette Arzt vom Traumschiff war. Das ist natürlich schon flaches Wasser, in dem du schwimmst und in dem dich die Yellow Press und das Fernsehen, das Medium auch kennt. Und also, aber egal.
Naja, total.
You never know.
Genau. Sag mal, wenn man nochmal zurückgeht auf so auch die Anfänge in der Schauspielerei und dann auch eben der Herr Kaiser sein und dann auch später Traumschiff und so, wann war denn für dich so dieser Moment, der zündende Moment, dass es im Sinne von, dass du zum Beispiel erkannt worden bist auf der Straße, wo du so gemerkt hast, jetzt ist es auf einmal anders, jetzt bin ich wie in so einer neuen Phase?
Das gab es eigentlich nie, weil ich habe ja ständig in Amerika gewohnt, 45 Jahre. Und also schon 1983 und als ich dann 1992, 1993 mit meiner TV-Karriere oder Schauspielkarriere anfing, habe ich dann Produktionen gemacht, SOS Barracuda, damals RTL, wurde zweimal in Travemünde gedreht, dann aber auf Mallorca, Traumschiff, da waren wir sowieso nie in Deutschland, immer an irgendwelchen Stränden auf der Welt. Und dann gleich wieder zurück nach Amerika. Insofern dieser Wiedererkennungseffekt und dieses wichtig sein oder sich wichtig fühlen, dadurch, dass man in den Medien jetzt irgendwie bekannt ist, gab es zum Glück auch leider nicht. Und bei meiner Frau ähnlich, die ist ja auch Schauspielerin und schon mit 14,5 angefangen, ganz früh. Die ist auch sehr bodenständig, sonst hätte ich sie, glaube ich, nie geheiratet. Bei uns in Montana, da sind wir einfach nur Nick und Christine. Also die wissen, wir haben was mit Fernsehen zu tun, oh my God, you're an actor, aber die kennen uns eigentlich nur als Mensch und das macht das sehr angenehm und entspannt und manchmal vergisst man dann, wenn man wieder nach Europa kommt, ja, logisch, warum schauen die Menschen einen an? Und das ist immer da, als Paar, dann sieht Christine dann oft, dass sie sagt, ey, der hat dich eben erkannt, der schaut dich die ganze Zeit an und immer wenn du rüberschaust, schauen die weg. Aber ja, also Man will als Schauspieler natürlich immer gerne, wenn man anfängt, so berühmt sein wie Brad Pitt. Ja. Möchte ich das? Auf keinen Fall. Du bist ja bekloppt. Du kannst ja nirgendwo hingehen. Ich glaube, als Schauspieler sollte man sich wünschen, tolle Projekte zu haben, die man ausfüllen kann, gegen den Strich zu spielen, also auch mal jetzt den Bösen zu spielen, mit optischer Veränderung, Rollen, die wirklich tief sind. So berühmt zu sein, nee.
Naja gut, aber das ist ja die Frage des Antriebs. Also ich glaube, manche sagen, okay, ich mache es für die Kunst und ich möchte gern und ich finde mich in Rollen wieder und kann mich damit irgendwie verwirklichen. Aber es gibt ja auch Leute, die sagen, okay, ich möchte halt einfach auch bekannt werden. Und meistens ist es vielleicht auch so eine Mischung. Also so ein bisschen so ein Bedürfnis, glaube ich, irgendwie auf der Bühne zu sein, das ist ja, muss ja in einem Schauspieler auch verankert sein, oder?
Ja, und das ist natürlich auch innerhalb von Schauspielern, diese Unsicherheit spüre ich auch, wenn ich mit Kollegen und Kolleginnen spreche, inwieweit die neuen Medien eine Rolle spielen. Also ich meine, wie viel Follower muss ich haben? Bekomme ich dadurch mehr Jobs, wenn ich in irgendeiner, was weiß ich, Yellow-Zeitschrift oder Friseur-Zeitschrift drinne stehe, habe ich deswegen mehr gedreht? Nein. Ja, ich kriege vielleicht einen besseren Werbejob, weil man bekannter als Gesicht ist. Muss ich jetzt auf jedem Medium, TikTok, überall sein, damit man mich sieht? Es gibt viele Schauspieler, die machen gar nichts und arbeiten trotzdem, die in der Branche aufgrund ihres Könnens eben da sind. Aber man muss sich ja irgendwie bekannt machen. Man muss ja irgendwie eine Litfaßsäule haben. Und es gibt so viele Litfaßsäulen heute, wo man gleichzeitig ernst genommen wird, aber auch möglichst viele Klickzahlen bekommt. Ich glaube, und die Antwort kann darauf, glaube ich, keine geben. Ich kenne so viele Schauspieler und Schauspielerkolleginnen, die haben ganz viele Follower. Wann war der letzte Film, den die gedreht haben? Ja, oder auf Filmfestspielen in Berlin oder München und alle rennen dahin, dieser Almauftrieb und man ist total verunsichert, man will noch irgendjemanden treffen, der hat vielleicht gerade jetzt ein Projekt und wie spreche ich den jetzt an und bin ich jetzt ganz cool oder dann trifft man Kollegen, also wir gehen da selten hin, aber trifft man Kollegen, ja wie geht's, ja ich habe da gerade ein Projekt, aber ich kann nicht drüber sprechen, gebt doch zu, ich habe seit 2 Jahren nicht mehr gearbeitet, aber vielleicht kommt nächsten Dienstag was, ich wünsche es dir, das ist eben, ich sag mal, you never know who's gonna call on Tuesday. Und auf einmal ändert sich die Welt und dann bist du eben Herr Kaiser und verdienst tolles Geld durch Werbung oder du machst eine Serie, bist dann 10 Jahre verhaftet, möchtest aber gerne mal wieder was anderes spielen, aber kommst aus diesem Rad nicht raus, sollst froh sein, dass du ständiges Einkommen hast. Und es ist so...
Ja, ich verstehe
schwer
das.
Schwer zu sagen.
Ja, ich verstehe das. Aber sag mal, weil du sagst, das neue Medien und so, nutzt du das für dich, sagst du so? Oder weil ich meine, das hat sich ja schon sehr stark verändert im Gegensatz zu dem, wie du früher auch oder wie man früher wahrgenommen wurde oder gearbeitet hat oder wie man, also wie die Öffentlichkeit einen ja vor allem auch wahrgenommen hat, glaube ich. Wie gehst du denn damit um? Bist du so jemand, der sagt, früher war alles besser oder gehst du so mit der Zeit?
Nee, ich glaube, ich gehe mit der Zeit. Und die Medien, ab und zu guckt man mal, jetzt, ich weiß nicht, bin ich bei, da ist ja wenig, 3.500 Follower habe ich neulich mal irgendwie geschaut auf Instagram. Aber ich nutze es eigentlich mehr als kreativen Outlet. Ich finde es einfach cool, dann Final Cut Pro schneide ich schon seit Jahren mit und dann gibt es diese Schnellschnittprogramme auf dem Telefon und dann baut man irgendwas zusammen, was cool, was witzig, was gerade so Tagesthema ist und haut das raus und denkt, vielleicht grenzwertig und kriegt dann viele Klicks oder manchmal wenig Klicks und fragt sich dann, wieso fanden die Leute das jetzt nicht witzig und oder das war vielleicht, hätte ich besser drehen oder schneiden können. Es ist mehr dieser kreative Aspekt jetzt als unbedingt jetzt die Klickzahl, weil es sind ja letzten Endes immer wieder deine Freunde, die bei Instagram klicken und dann kriegst du mehr Freunde und dann geht es von 400 auf 700 auf 800 und vorgestern hatte der Schauspielkollege Joschi Peters, der schon ganz lange bei den Karl-May-Spielen ist, seinen 2000. Auftritt. Und dann habe ich einen Clip, wo er rausreitet aus der Arena und einen riesen Applaus bekommt. Und da habe ich ganz witzigen Klick gemacht und mit ZZ Top unterlegt. Das ging richtig ab. Und so viele Klicks habe ich noch nie gehabt. Also ich habe dann also für den Joschi das gemacht und da waren 850 Klick innerhalb kürzester Zeit. Also so viel hatte ich noch nie, das war super. Aber es sind natürlich immer die gleichen Leute und dieselben Leute. Und
ja,
gewinnst du ein paar dazu.
genau, es ist so der Kreis, den man dazu gewinnt und dann noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr. Und das ist halt eine ganz andere eigene Welt. Und das hat sich total. Ich habe letztens auch mit jemandem drüber gesprochen. Das war früher die Leute, die Schauspieler sind in die Fernsehshows gekommen. Dann hat man gedacht, wow, der ist jetzt in der Fernsehshow. Das gucke ich mir an. Und heute ist es so, dann, es ist nicht, dass es austauschbarer ist, aber man muss einfach gucken, die Leute dann zum Beispiel, also es ist nicht mehr nur der Name im Internet. Weißt du, wenn du sagst, also zum Beispiel Ute Lemper war bei mir zweimal zu Gast, ja. Früher, wenn Ute Lemper ins Fernsehen gegangen ist, dann so, oh, Ute Lemper. Jetzt ist es so, ich muss sagen, auf YouTube, also YouTube und Podcast sind auch nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Mein Podcast ist wesentlich höher frequentiert als YouTube. Aber trotz alledem, auf YouTube ist die Folge mit Ute Lemper war gar nicht so erfolgreich, weil die Leute gar nicht mehr so sagen, oh, Ute Lemper, sondern die sind eigentlich so übersättigt oder haben auch, es ist auch eine andere Generation teilweise im Internet, da sind diese Namen gar nicht mehr so entscheidend, sondern es ist mehr entscheidend, was man macht eigentlich oder was man mit den Namen tut.
Ja, und mit den Projekten. Und ich weiß so von vielen, vielen Freunden, ich mache das selber auch, wenn man viele Autostrecken abfahren muss, dass man dann einfach sich runterlädt und dann hört, während man Auto fährt. Also Podcast. Also jeden Tag mache ich MSNBC, um zu gucken, was in Amerika mal bei mir passiert, was mir in der Politik passiert. Und während der Autofahrt läuft immer MSNBC, die verschiedensten, wie nennen sich die, also Hosts, die dann über Gäste eingeladen haben und über Politik diskutieren. Und das kann man irgendwo gleichzeitig wahrnehmen, während man fährt. Man kann natürlich gleich, also YouTube gucken, geht natürlich
Ja,
nicht.
Zuverlässigkeit ist bei Podcasts sowieso auch Zuverlässigkeit, dieses, dass man immer wieder, das, also am gleichen
Ja.
Tag immer wieder, das ist ganz, ganz wichtig, sagt man ja so, ja.
Ganz wichtig, also mein Lieblings, natürlich immer, wenn du einen Namen haben willst, bei MSNBC, der war neulich nicht da, zwei Abende. Mir fehlte richtig was.
Ja,
Das ist.
absolut, absolut. Sag mal, weil du jetzt sagst, sag mal, wenn du das in Amerika hörst und so weiter, denkst du denn, dass du als eigentlich gebürtiger Deutscher auch zu der Situation in Amerika, auch zu der politischen Situation immer ein anderes Verhältnis hast als wirklich jetzt Amerikaner, die dort geboren worden sind? Merkst du da diesen Unterschied, dass du das wie
Ja,
immer noch von
ja,
einem Abstand
ja.
hast dazu?
Ja, also ganz krass, weil man eben die europäische Politik oder Weltpolitik aufnimmt. Man hört BBC oder schaut auch BBC und jemand in Montana schaut dann eben nur Fox. Und das sind liebe Menschen und Bekannte von uns, wo man denkt, mal, die Kinder, ihr wart auf der Uni, ihr habt studiert, ihr seid erfolgreich. Ihr wollt doch nicht diesen Typen wählen. Also mal ganz ehrlich, aber man erreicht sie nicht mehr. Das ist damals wie unsere Eltern, die konntest du nicht mehr erreichen. Die haben den Arm hochgehoben, die haben geschrien, die waren begeistert. Die sehen Fakten und echte Fakten nicht mehr. Und also jetzt sowieso alles Fake News und man durch KI weiß man auch nicht mehr, was ist jetzt richtig. Man ist ja sowas von verwirrt. Und ich bin aber immer Optimist und bleibe auch einer. Und ich habe vor einem Jahr schon gesagt, ohne dass ich jetzt Hellseher bin, irgendwas passiert noch, bevor der Parteitag der Demokraten kommt. Ich weiß nicht was, aber irgendwas passiert da. Ich hätte nicht gedacht, dass jetzt Biden abgeht, aber dass irgendwas passiert. Und jetzt ist es passiert und diese Welle ist irre, was da momentan abgeht. Und die wird ihn auch platt machen.
Und sag mal,
Ja.
also da in Montana lebst du ja teilweise eben, und ist das so eine liberale Gegend oder ist das eher eine, also jetzt nicht die Gegend direkt wurde, aber Montana und so, dieses Ganze ist das.
Montana war immer so gesplittet, aber immer doch mehr republikanisch. Und
Okay.
wir werden sicherlich auch, also Präsidentschaftswahl, Präsidenten, sicherlich 60% Republikaner haben, also Trump-Wähler.
Okay.
Die Stadt selber, wir leben 15 Minuten außerhalb der Stadt, die Stadt selber ist äußerst liberal. Also wirklich, als ich damals schon ankam, war Gay and Lesbian Festival und da dachte ich, wow, was ist das denn hier los? Sehr liberal, aber sobald man 3 Meilen außerhalb ist, sollte man nicht unbedingt in der Kneipe sagen, dass man Obama gewählt hat. Wäre nicht so gut, weil die Flinte hängt immer hinten im Truck. Da gilt noch das Faustrecht. Nein, ansonsten ist es ja ein angenehmer Staat. Aber es ist so geteilt, das Land, das ist unfassbar. Also in Deutschland ja auch, aber da in Amerika ist es wirklich extrem geteilt. Und man will dann auch irgendwie nicht so Freundschaften oder Bekanntschaften irgendwie, man will dann über Politik und Religion gar nicht reden am Tisch. Wir haben da bei uns so, darüber wird nicht geredet. Es sei denn, ist man es einer Meinung und kann dann irgendwas teilen, aber man erreicht die Leute nicht mehr. Leider.
Ich habe mal gehört von jemandem, der sagte mir, früher gab es das Problem wie der Rassentrennung. Dann, wenn die Tochter hat ihren schwarzen Freund mit nach Hause gebracht und also so rate, wer zum Essen kommt, und weißt du, so diese Zeit, und dann waren die Eltern entsetzt, und heute ist es wieder politisch geprägt, dass man sagt, was, du bringst einen Demokraten mit in unser Haus, was
Ja.
soll das denn? Weißt du, so. Also es ist auch eine sehr konservative Zeit an sich, ja.
Ja, sehr
Kann sein.
gesplittet, leider. Und man redet nicht mehr mit dem Nachbarn. Und sehr, sehr schade. Und ich hoffe, dass auch die Rhetorik mal irgendwie wieder ein bisschen eingebremst wird. Wo wollen wir denn noch hin, wenn also wirklich in den großen amerikanischen Medien die Leute, also die Schimpfworte, die Trump benutzt, alleine schon, oder jetzt bei Kamala Harris, jetzt Fass aufzumachen, ob sie jetzt schwarz ist oder asiatisch. Und wir müssen irgendwie wieder runterkommen ein bisschen. Ne?
Hast du da eigentlich
Also ich
ein,
sag,
habt ihr da ein Haus eigentlich oder eine Ranch oder was habt ihr da eigentlich? Oder ein
na, es wird
Home?
immer geschrieben, dass wir eine Ranch haben. Wir leben auf einer Ranch, einer ehemaligen Ranch, eine Pferderanch, die dann in 68, 8 Hektar große Grundstücke aufgeteilt wurde und dann eben zum Bauen freigegeben wurde. Und mit einer wunderschönen Sicht und alles ganz schön. Und eben auch auf unserem Hügel, Our Hill, haben wir eben auch sehr viele Republikaner, aber auch sehr viele Demokraten, wo man dann manchmal denkt, so von außen betrachtet, ist bestimmt Republikaner. Na, don't judge the book by its cover. Also.
Ich habe nur gerade überlegt, wenn das heißt, ihr bewirtschaftet das ja nicht und so, das ist dann nicht so, wie dass du
Nee, nee,
im
nee.
Grunde das, wie du groß geworden bist, dass du das wiederholst dann in Amerika.
Nein, nein,
Das
nein,
nicht.
auf keinen
Nein.
Fall. Und nein, wir
Okay.
haben auch keine Pferde, wir haben auch keine Haustiere, weil wir auch ständig unterwegs sind. Aber wir haben genug Nachbarn, die freuen sich dann, wenn man dann mal das Pferd reitet und ein bisschen
Ja,
die
die haben
Pferde
dann Pferde
bewegt.
oder was? Die
Ja,
haben.
die haben also richtig so mit so einem Corral, also wo man
Ah,
dann
okay.
die Runden reiten kann oder eben durch die Prärie reiten kann. Also das ist schon so wirklich dieser Spirit, Western Spirit, den ich jetzt hier live in meiner alten Heimat in Schleswig-Holstein irgendwie erlebe. Da schließt sich der Kreis irgendwo wieder. Das ist schon sehr skurril. Und die ganzen Freunde in Amerika, ich schicke dann immer so Sachen rüber, hier und da mal eine Szene. Und die sagen, wow, man, this is the Wild West. Ich sage, ja, the real thing.
Was würdest du denn aus der heutigen Sicht so sagen, war die beste Zeit in deinem Leben oder ist immer jetzt die beste Zeit?
Wie spät ist es und wo sind wir? Es ist jetzt und wir sind hier. Also, ich würde auch nicht jünger sein wollen, auch nicht älter sein wollen. Ich habe genau die goldene Zeit erwischt und erkannt, dass also unter jedem Stück Scheiße ist ein Stück Gold. Man muss nur lange genug suchen. Es ist immer, gibt immer einen Grund, warum irgendwas nicht passiert. Und wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie früher habe, ich konnte mich so aufregen, wenn ich auf der Autobahn die Autobahnauffahrt verpasst habe, weil ich irgendwie nicht aufmerksam war und jetzt noch 11 Kilometer in die eine Richtung und 11 Kilometer wieder zurück. Und dann sage ich mir heute mal mit einem Lächeln, da war irgendwo ein Unfall und ich wäre genau mittendrin. Ich bin total entspannt. Das regt mich überhaupt nicht mehr auf.
Also das heißt aber schon, dass du auch so bist, also wie an so ein Schicksal glaubst.
Ja, Schicksal, was wie man dann das bezeichnen will. Also sein vorgedachtes Schicksal. Wie gesagt, also was immer diese helfende Hand ist, die dann auf einmal eingreift, weiß ich nicht. Das kann man nicht erklären. Auch dieses Phänomen, über das ich mich immer sehr gerne unterhalte, man denkt an jemanden und dann passiert es. Irgendwie, die Person ruft an. Wer hat an wen als erstes gedacht? Man sieht irgendwie eine Farbe oder hört eine Musik und denkt, ach, was der Peter so und so? Und auf einmal ruft der Peter so und so an. Habe ich ihm den Gedanken, den Impuls geschickt, dass er denkt, ach, mein Schneck, müsste ich mal wieder anrufen? Oder war es andersrum? Irgendwo muss es ja kommen und das kannst du durch keine physikalischen Gesetze erklären. Das ist ja das Wahnsinnige daran.
Bei mir
Also
klappt das
es gibt
nie.
zum Beispiel.
Ich haben mir ja schon öfter mal Leute erzählt, ich versuche das immer, es klappt nicht. Vielleicht, weil ich es zu sehr will oder so, keine Ahnung. Ich denke dann an jemand, aber der ruft mich nie an.
Schreib doch mal einen Brief.
Ich weiß nicht, an was das liegt. Aber ich habe das schon so oft gehört. Das heißt, es gibt keine Zufälle. Das haben mir schon auch im Privat in meinem Leben schon so oft Leute erzählt, die gesagt haben, das ist unglaublich. Ich denke dann auf einmal, dann treffe ich den oder so irgendwie so und das kann doch nicht sein. Und ich denke, mir passiert das nie. Warum passiert mir das nicht? Würde mich mal interessieren. Ja,
diese Connection, also ich habe es ja auch mit meiner Frau. Ich denke, ach, möchte ich gleich mal an, schon ruft sie an oder umgedreht. Also tagtäglich passiert mir das. Oder früher auch immer so Mütter, die dann nachts aufgewacht sind und mein Sohn ist gestorben im Krieg. Und dann haben die einen Protokollvergleich gemacht und genau in der Nacht um die Uhrzeit ist der Sohn gestorben. Was sind das für Energien, die da bestehen? Oder auch bei Zwillingen, die dann auf der Welt irgendwie getrennt unterwegs sind. Was da alles an Sachen passiert. Das kannst du physikalisch nicht erklären. Das heißt, doch, da gibt es doch diese Einstein-Theorie, dass es ohne Zeitverlust und ohne Distanz auf einmal gleichzeitig passiert. Gibt es einen Namen für, fällt mir erst nicht ein.
Ja, ich weiß schon, das ist so ein bisschen, es ist diese Koinzidenz, also dass man, oder diese Verbundenheit halt, ist ja fast schon, vielleicht ist es Quantenphysik. Ich denke ja immer so, vielleicht ist es Quantenphysik, da gibt es ja auch diese Teilchen.
Ja, doch, das ist dann auch Quantenphysik, da sind wir genau dabei.
So Quantenmechanik, dass man sagt, so dieses, die sind miteinander verbunden, auch wenn sie Millionen Lichtjahre voneinander entfernt sind,
Vielleicht aber es ist ja, mein Kopf war ein bisschen leicht abgestellt, glaube ich, da oben. Es ist ja das, wenn wir suchen immer nach Antworten tagtäglich, manchmal nicht, die leben einfach in den Tag hinein. Aber wenn man immer hinterfragt und denkt, jetzt habe ich's. Da gibt es ja dieses berühmte Buch, When You See the Buddha Run. Das heißt, wenn irgendjemand die Weisheit meint, mit Löffeln gefressen zu haben und dann versucht, anfangen zu predigen, dann sollte man möglichst Reis ausnehmen. Oder wenn man selbst merkt, man predigt und meint, jetzt hat man die Weisheit gefunden, sollte man auch irgendwie sich selbst verdünnisieren.
Ich will mal jetzt zum Schluss will ich nochmal dich ganz kurz aufs Traumschiff ansprechen, da wirst du ja bestimmt auch dauernd drauf angesprochen. Es nervt dich wahrscheinlich nicht, oder? Nervt es dich generell, wenn du auf diese Sachen wie Herr Kaiser oder Traumschiff, wenn die Leute dich da als erstes damit identifizieren?
Nee.
Ist das für dich, also Traumschiff ist natürlich auch für meine Generation und so, ist das natürlich ein Riesenbegriff. Ich weiß gar nicht, wie es aktuell ist mit dem Traumschiff, ob die sagen, wir erreichen auch jetzt die 16- bis 25-Jährigen immer noch. Wollten sie vielleicht auch nie, das weiß ich gar nicht so genau. Also wie das weitergeht, ob das auch so lange so überlebt, das werden wir dann erleben oder auch nicht. Aber ist das denn und für mich ist es ja so eine Koryphäe auch im deutschen Fernsehen, war das denn für dich ein Traumjob, das zu haben, so wie man sich das von außen so vorstellt, man ist da auf dem Schiff und dann exotische Schauplätze und ist das wirklich so toll?
Ja, es ist ein Traumjob, aber den man dann auch, wo man dann auch die Gegebenheiten rundherum haben muss, dass man ihn machen kann. Christine hatte damals die Millennium-Folge gemacht, 99, da hatte ich sie gerade kennengelernt. Und dann hat sie mich eingeladen, ihre Mutter wollte nicht mitkommen, man kann ja jemanden mitnehmen, der in der Kabine mitschläft, und hat sie mich eingeladen und dann habe ich auf Bali, bin ich dahin geflogen, habe zum ersten Mal den Rademann getroffen, Herrn Rademann, den Produzenten, und der hat mich dann über die nächsten paar Jahre immer beobachtet, hat mir auch ab und zu mal Episodenrolle gegeben und dann dann hatte ich auch damals zu meiner Frau gesagt, Mensch, wir haben ja so viel gearbeitet, gemacht, getan, wir müssen mal wieder ein bisschen reisen. Wir sind noch nie so richtig zusammen verreist und schickten diesen Wunsch irgendwie ins Universum und dann rief Rademann an und sagte, er müsste mit uns sprechen. Und wir trafen uns in Berlin und dann sagte er, also ich habe da ein Problem, der Horst ist zu alt und ich weiß nicht, die Versicherung bezahlt nicht mehr oder wie auch immer, ist zu gefährlich.
Der alte Schiffsarzt, oder?
Ja. Jetzt ist er ja gerade gestorben, 99 glaube ich, der Horst. Und ich habe da mal eine Liste aufgeschrieben mit 70 Leuten und dein Name war auch dabei, aber die hatten alle was. Und da ich, ich hatte nichts. Ich dachte, wieso jetzt sagt er mir das? Und dann guckt er mich an. Ich sage, ja, danke, Wolfgang. Sagt er, nee, das hast du falsch verstanden. Er sagt, der hat eine Plauze, die hatten keine Haare mehr auf dem Kopf oder hatten eine Familie und konnten nicht ein halbes Jahr weg. Du bist jetzt der neue Schiffsarzt. Okay. Und dann dieses Gefühl von 70 ist einer übergeblieben, du bist das jetzt. So Wertschätzung, das war irgendwie so irgendwie in Pergamentpapier so seltsam verpackt. Und ich bin ja erstmal auf Toilette gegangen. Ich sage, ich muss mal im Pinkel, Wolfgang. Ich konnte es gar nicht fassen. Ja. Und ja, das war ein toller Job, aber er hatte natürlich auch sehr mit Kalkül gemacht. Ich war damals Herr Kaiser. 87% der Deutschen, da gab es eine Umfrage, kannten Herrn Kaiser. Es war eine Sympathiefigur, musste natürlich auch, um was verkaufen zu können, eine Sympathiefigur sein. Und da hat der Wolfgang damals noch gesagt, wie lange hast du denn jetzt schon gemacht? Ich sage, ja, 14 Jahre, Wolfgang. Er sagt, jetzt könntest du deinen Namen vergolden. Also jetzt wirst du auch noch der Schiffsarzt. Und ja, dann hört es mit dem Herrn Kaiser aber auf. Es kam eben die Ergo und ich war weiterhin der Schiffsarzt. Es war ein Traumjob, ja, aber man war auch ein halbes Jahr unterwegs und flog in der Weltgeschichte rum. Und das muss man mögen. Ständig im neuen Hotel irgendwo und beobachtet zu werden von den Gästen, die auf dem Schiff sind. Du hast keine Privatsphäre, das hast du nur in deiner Kabine. Du bist immer, doch immer leicht angespannt. Aber es war natürlich irre. Du hast die ganze Welt 10-mal vorwärts, rückwärts gesehen. Ein unglaubliches Geschenk und vor allen Dingen in verschiedene Religionen einzutauchen, verschiedene Menschen zu treffen, auch wenn es nur so oberflächlich ist. Aber es öffnet deinen Horizont extrem.
Ja, das ist bestimmt ganz interessant. Also ich kann es mir gar, ich habe ehrlich gesagt auch noch gar keine Schiffsreise gemacht bis jetzt. Aber das
und du darfst nicht seekrank werden.
Du darfst nicht seekrank werden. Nee. Gab es manchmal auch so, also jetzt nicht während der Dreharbeiten, aber wenn ihr da gefahren seid, so Stürme oder so, wo du gedacht hast, ach du
heiliger Bimbam. Ja. Windstärke 12 an dem tiefsten Gewässer zwischen Australien und Neuseeland. Ach, und da ging es eben rauf und irgendwann wieder runter. Im Schlaf dachte ich, die Wirbelsäule streckt sich, die Wirbelsäule kommt zusammen. Aber schlimmer sind dann die kurzen Wellen, wo es dann nicht so tief ist. Da geht es dann richtig rund. Ne? Und dann, wenn man weiß, wenn der Pianospieler nicht mehr auftritt und kein Essen serviert wird, dann geht es rund. Aber es war eine tolle Zeit und die ist vorbei. Und wie alles in meinem Leben habe ich alles intensiv gemacht und das war auch eben auch sehr intensiv. Auch Motorradfahren, mit dem VW-Bus nach Marokko damals und in Spanien gelebt, gewindsurft. Es war so intensiv und dann ist das Interesse nicht mehr da. Also wenn ich heute ein Windsurfbrett sehe, da muss schon wirklich ein bisschen ideale Bedingung sein, dass ich mir die Mühe mache, dann einen Neoprenanzug anzuziehen und das nochmal zu haben, weil es einfach, es ist aus dem System raus.
Okay, also heißt das für dich im Grunde auch immer wieder neue Erfahrungen sammeln?
Ja, ständig. Also ja. Auf jeden Fall. Also ich werde oft gefragt, ja, würden Sie nochmal zum Traumschiff? Auf keinen Fall, nein. Vorbei. Es ist würde ich nochmal bei Karl Main mitmachen? Ich weiß nicht, kann ich am Ende der Saison, nee, wenn wir fertig sind und jetzt alles gesettelt ist. Aber ich habe es jetzt auch so intensiv erlebt. 72 Vorstellungen, in Schweiß gebadet und so intensiv. Weiß nicht, es sind noch so viele andere Sachen, die man machen kann. Und ich meine, ich bin jetzt, werde jetzt 72, irgendwann tickt auch mal die Uhr und das Zeit, also vor der Zeit ist ja Gesundheit, aber Gesundheit und Zeit sind die wichtigsten Dinge, die wir haben und die muss man gut nutzen.
Wie gehst du mit dem Alter um? Also ist das für dich so, machst du dir darüber keine Gedanken oder?
Wie geht das Alter mit mir um?
Naja gut, du wirkst ja jetzt, so wie ich dich jetzt hier über Zoom sehe, wirkst du ja jetzt nicht wie 71, ja? Also du wirkst ja wesentlich jünger.
Ja, aber ich, wie jeder oder viele andere 71-Jährige, also wenn man eine 7 Vorstellungen hinter sich hat, so intensiv, dann bin ich immer froh, dass ich meine Badewanne hier habe und Kneippsalz da reinkippen kann, weil dann doch alles nicht mehr so entspannt ist. Aber ja, man muss sich eben fit halten, ein bisschen darauf achten, was man isst und gesund leben. Und ansonsten hat man ja keine Wahl und keine Glaskugel, in die man reinschauen kann. Also man kippt morgen vom Fahrrad oder man wird 103 und also jeden Tag leben, bewusst sich werden, wie toll das ist mit Freunden, das weiß ich. Und das ist wichtiger, irgendwie die 5 Freunde oder die 4, die man am Finger abzählen kann, zu haben, mit denen auch ständig im Kontakt zu sein als 10.000 Follower zu haben. Also
bei dir habe ich halt jetzt so das Gefühl, weißt du, weil es gibt ja auch so ein bisschen, dass man sagt, die Zeit ist jetzt so, dieses, ich mache das jetzt, weil ich habe vielleicht irgendwie, dann irgendwann bin ich zu alt. Also für mich ist das auch so. Ich denke auch immer, ja, mach jetzt die Projekte. Irgendwann bist du vielleicht zu alt, dann guckst du in den Spiegel und denkst, oh, scheiße, hätte ich es nochmal gemacht. Bei dir habe ich aber das Gefühl, dass du ja schon immer irgendwie so ein bisschen, weil du auch mit diesen immer wieder neue Erfahrungen sammeln, dass du schon immer so ein bisschen diesen Leitfaden hattest, einfach eigentlich das Leben ja anzupacken
Machen.
und zu sagen, so, das
Ja.
mache ich. Deswegen ist es gar nicht so, dass ich die Frage hätte auf den Lippen zu sagen, was willst du denn jetzt machen, bevor du 80 bist zum Beispiel, weil ich das Gefühl habe, dir geht es ja eigentlich wie stringent immer weiter.
Ja, machen. Also meine Frau sagt immer, oh, Nick hat jeden Morgen, wacht er auf und hat eine neue Idee. Mittlerweile bin ich ja schon weiser geworden, denke, wie viel Energie muss ich da reintun, damit ich ans Ziel komme, und sage, na, das ist Quatsch, hast du vollkommen recht, Christine, mache ich nicht. Ist aber eine tolle Idee, kann jemand anders machen. Ich habe es einfach immer gemacht, und ich sehe es auch immer diesen ganzen auf Podcast oder wenn Leute so kurze Clips haben, die dann sagen, ich bin erfolgreich, ja, aber was hat mich zum Erfolg geführt, sind die Misserfolge. Und das kann ich auch sagen. Also sich zu baden, dass es alles toll war, wenn man dann irgendwo dahin gekommen ist, ist eine Sache, aber das eben auf die Fresse fallen und dass das eben nichts wird und entweder dran schrauben und wieder enttäuscht sein und dann noch wieder, ich muss da irgendwie zu dem Ziel kommen. Der Weg ist das Ziel, dieser berühmte Satz. Und die Misserfolge sind wirklich die, die dann nachher dich vorbereiten. Also zum Beispiel mit Herrn Kaiser, dass ich da auf die Bühne geschmissen wurde. Sagen Sie doch mal was, Herr Kaiser. Keine Ahnung von Versicherung. Und man muss dann irgendwas Weises sagen. Ja, ich habe dann die ganzen Jahre, wo ich in Windsurfschulen in Dänemark und in Florida Leuten das Windsurfen beigebracht habe, da waren Professoren und Ärzte und Rechtsanwälte, die wesentlich schlauer waren als ich. Und ich habe die bequatscht mit meiner Weisheit, weil ich konnte etwas, was die nicht konnten. Und habe denen das dann gelehrt. Und dieses eben einfach loszulaufen, das hat mich dafür vorbereitet, um dann auf die Bühne zu gehen und als irgendwas Gescheites zu sagen. Und ich habe ja, als diese Podcasts dann anfingen, dann habe ich dann bei irgendjemandem, ich habe gerade Cash Magazine, habe ich gerade einen Podcast beim ersten gesagt, Mensch, aber eben habe ich mich ein paar Mal versprochen, sagt er, Nick, das ist live, das lieben die Leute, das macht es authentisch. Wenn du aber mal sagst, ich habe einen roten Faden verloren und gibst das auch noch zu und sagst, Scheiße, wo war ich denn eben noch? Ja, das ist eben... Man überlegt, man denkt zu viel manchmal. Also jetzt auch mit bei dir, ich habe mir das angeguckt, welches Format du machst, denke ich, oh, interessanter Typ. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht.
Hey, okay. Ja. Deswegen ist das für dich auch immer so, du hast wie keinen riesigen Plan. Also dass du jetzt so sagst, naja gut, ich mache jetzt nächstes Jahr das, dann übernächstes Jahr das, dann das. Sondern du lässt es auch ein bisschen, es könnte jetzt auch, was du ja vorhin sagtest, du weißt nie, wer am Dienstag anruft. So. Also du kann immer was passieren und dann machst du was anderes, ja.
Und ich bin wirklich also von der Insel ein Mann, ein Wort. Also wenn ich sage, da muss ich schon irgendwie krank werden und einen Unfall haben oder irgendwas, dass ich das dann nicht mache. Ich bin da. Ist egal was, ich komme. Und wenn dann jemand sagt, ja, also zum Beispiel Lesungen, ich meine diese ganzen Lesungen, nee, der Terminkalender ist schon voll. Wir haben schon irgend so eine kulturelle Institution bis 25 geplant. Um mich jetzt zu entscheiden, dass ich da im November irgendwie 25 meine Lesung mache, und dann irgendwann absagen muss, weil vielleicht ein Film reingekommen ist, weil ich jetzt in Amerika endlich wieder drehe und ich weiß ja nicht, wo die Reise hingeht. Es täte mir dann in der Seele weh, dass die das im Programm haben und ich sage, nee, ich kann leider nicht, weil das ist wichtiger. Also das ist für mich immer so, mich so schnell zu entscheiden für etwas, was in einem Jahr passiert. Da hatte ich immer schon ein Problem mit.
Ja gut, das verstehe ich. Ja, das verstehe ich. Und ich finde das auch gut. Also ich fand das heute sehr interessant, dass auch mal so, ich bin ja immer froh und dankbar, wenn ich Menschen treffe, die so schön auch optimistisch durchs Leben gehen und irgendwie nicht so, also sich so nicht so festlegen auf einer gewissen Ebene, ja, sondern so offen bleiben. Das habe ich jetzt das Gefühl, dass das bei dir so der Fall ist. Und das finde ich total sympathisch, weil es ganz wichtig ist, glaube ich, fürs Leben, fürs eigene Leben.
Ja, das war für mich auch damals in meiner Lesung, sage ich es immer, da spiele ich auch, ich mache so eine musikalische Lesung, wo ich dann auch die Gitarre und Mundharmonika oder Blues-Mundharmonika nehme. Und da ist ein Song, der für mich sehr, sehr wichtig ist in der Lesung, ist eben To All the Girls I Loved Before von Willie Nelson. Und es war immer für mich eine emotionale Bindung, eine Frau mit reinzuziehen in eine Geschichte, die nachher voll nach hinten losgeht und ins Unglück mitziehst. Die Verantwortung wollte ich nie übernehmen. Und deswegen habe ich mich immer emotional sehr, sehr gescheut, eine Verbindung, eine Liebschaft irgendwie tiefer gehen zu lassen, weil es noch so viel auf dem Zettel war mit Amerika und Auswandern. Und als ich dann mit Christine durch Zufall oder nicht Zufall fand, da war es eben genau richtig. Und deswegen sind wir auch schon seit 23 Jahren verheiratet und es ist wunderbar. Aber das war eben auch so, also das würde mich behindern, dass ich jetzt denke, und jetzt noch, da muss die ihren Job aufgeben und kommt mit mir mit, macht das meinetwegen und nachher ist das doch alles nichts geworden.
Ja, aber das ist, also ich weiß ein bisschen, was du meinst, und ich habe aber auch schon in meinem Leben so Strecken gehabt, wo ich dann, also ich habe, wie gesagt, so Kurzfilme gemacht, und irgendwann habe ich auch, dann auch als meine Tochter geboren worden ist, dann lange Jahre nichts gemacht. Ich habe irgendwann mal jemand getroffen, der hat dann zu mir gesagt, ja, es gibt so Leute, die haben das halt so in sich, so, die müssen irgendwie, die haben so irgend so einen, haben einen kreativen Output, der kommt irgendwann wieder raus. Das ist immer nur so eine Frage der Zeit, ja. Weil ich dann auch manchmal dann gedacht habe, es ist vorbei, das war's, ich werde nie wieder kreativ arbeiten und so weiter. Und dann passiert doch irgendwas. Also ich glaube, das ist dann vielleicht doch manchmal so eine Art Schicksal oder irgendwas. Man kommt da nicht dran vorbei, egal was man macht, auch wenn das Leben ganz anders läuft, so ein bisschen. Weißt du, ich glaube, manche Dinge sollen so sein, wie sie sind, glaube ich.
Und die Kreativität ist dann natürlich auch wieder eine andere, weil du in der Zwischenzeit so viel neue Erfahrungen gemacht hast und das Leben mit anderen Augen siehst. Also wenn du in der Zwischenzeit ein Kind bekommen hast und verheiratet und dann steigst du wieder in diese kreative Phase ein und deine Sichtweise hat sich vielleicht um 180 Grad gedreht und viele neue Inputs sind da und du bist irgendwie denkst, irgendwie ist das jetzt irgendwie alles besser. Ich kann es irgendwie besser. Es flutscht auch besser.
Ja, man ist vielleicht auch disziplinierter geworden, man ist vielleicht zielorientierter geworden, so kann sich besser fokussieren als früher oder also solche Sachen, das ist richtig, ja, kann man immer.
Ja, oder das Wichtige, was ich auch mal sehe, also die Meinung der anderen ist dir jetzt auf einmal egal. Du machst einfach dein Ding und es ist nicht so wichtig, was
Ja, das stimmt.
Kollegen oder was irgendwelche Leute sagen, das geht dir am Arsch vorbei.
Das stimmt auch. Ja, das ist richtig. Ja, lieber Nick, musst du heute eigentlich noch auf die Bühne?
Nein, heute ist freier Tag.
Ah, gut, Gott sei
Der
Dank.
Podcast war jetzt wichtig. Ich bin auch früh genug aufgestanden, dass das Gehirn auch funktioniert. Und heute werde ich also ein bisschen relaxen und mich vorbereiten und ein paar Leute treffen für Mittwoch. Dann mache ich hier in der Kalkbergoase meine Lesung, aber diesmal umsonst, weil die haben da einen sehr coolen Laden. Das ist eine Kaffeerösterei mit so einem großen Zelt. Da gehen, glaube ich, 200 Leute rein. Und die machen so Kulturevents eben für Leute, die kein Geld haben, mal eben so einen schönen Bluesabend zu genießen mit Musikern. Und dann mache ich es umsonst und dann geht der Klingelbeutel rum und dann hat hoffentlich jeder ein bisschen Geld und tut das da rein und das geht dann wieder in diesen Kulturfonds. Und ich dachte mir, weil Segeberg mir jetzt so viel gegeben hat, the summer of my life, investiere ich jetzt einen Abend und kommen auch sicherlich ein paar Kollegen und ein paar, also Komparsen, mit denen ich jeden Tag spiele. Und schauen wir mal, wenn wir einen schönen Abend haben.
Also man kann dich dort in Bad Segeberg bei den Karl-May-Festspielen noch sehen bis zum, glaube ich, 8.
Das ist
September.
Karl-May-Spiel, sind nicht die Karl-May-Festspiele, es sind die
Wo ist da ein
Karl-May-Spiele, wollte ich dir
Unterschied?
gleich
Ist da ein
auch, ja, ist
Unterschied?
ein Unterschied. Also karl-may-spiele.de, also
Ach so, aber es gibt nicht noch
karl-may-spiele.de.
Festspiele als Begriff, sondern
Doch,
man.
doch, irgendwo gibt es auch
Oh,
Festspiele.
okay, also
In
er ist nicht
Espen,
genau.
glaube ich.
Oh, in
Ja,
Espen, in Amerika oder was? Oder?
Nee, nicht Espen, wie heißt der F? Irgendwo in Nordrhein-Westfalen, irgendwo. Musst du mal googeln.
In Espen, dachte ich, in diesem Spiel.
Nein.
Das ist auch gut.
Obwohl diese Karl-May-Geschichte kann man auch sicherlich
Im
irgendwo in,
Schnee.
was weiß ich, oder in Arizona, wo immer die Sonne scheint, 365 Tage im Jahr, die amerikanische Story irgendwie wäre
Okay.
auch was.
Nee, also das wollen wir nicht, dass die Leute noch falsch in die falsche Richtung reisen und extra nach Amerika fliegen, um dich zu sehen. Das wollen wir nicht. Sondern also Karl-May-Spiele. Das verlinke ich auch hier unten drunter mal, kann man sich das anschauen. Dein Buch heißt Hallo, Herr Kaiser, das Leben ist wilder, als man denkt.
Ja, und bitte verlinke auch www.nickwalder-fanpage.com, weil das macht
Ja.
eine gute Freundin von mir, Mel Schulz,
Ja.
und die gibt sich so viel Mühe, die macht das neben ihrer sehr intensiven Arbeit, so aus Lust und Freude nebenbei, also auf Englisch und auf Deutsch. Und da erfährt man alles über meine Frau und über uns und die Karriere und Interviews und also dein Podcast wird natürlich auch
Ja, super.
draufgestellt, als Videocast auch, das heißt dann ja Vodcast.
Ja,
Es
genau.
gibt
Eigentlich ist es auch
Podcast
Video.
und
Ja, ist auch
Vodcast, ne?
Videocast.
Ja.
Genau, ja, super, wunderbar. Also ich wünsche dir alles, alles Gute. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Grüß mir deine Frau. Vielen Dank, dass du hier warst. Ich hoffe, dir hat es auch ein wenig Freude gemacht.
Ja. Ja, hat es auf jeden Fall. Und vielleicht mal live irgendwann auf dem Bier in, wo bist du in?
Ich bin in Darmstadt.
Darmstadt, ja, Darmstadt.
Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Ja, ich war ja mal Arzt. Jeder Proktologe müsste wissen, wo Darmstadt ist.
Die Leute sagen immer, wo bist du? Bist du in Berlin? Bist du in Köln? Und dann sage ich immer, nee, ich bin in Darmstadt. Und dann fällt ihnen erstmal so ein bisschen das Gesicht runter. Die es überhaupt nicht verstehen, warum? Macht man da Podcast?
Ja, also ja, ja. Podcast geht auch vom Mond. Super, ja. Christoph, ich danke dir für deine Zeit und ich treffe dich auf jeden Fall mal live jetzt irgendwann.
Ja, das machen wir. Okay, lieber Nick, mach's gut.
Also, tschüss.
Bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.
Ja, danke, ciao.